Hallo David.
Hallo Robert.
Einen wunderschönen guten Tag bei Folge 232 von diesem Podcast.
Ja, der da heißt?
Zwei wie Pech und Schwafel.
Ja, fein.
Fein. Vollgesteckt mit Informationen über Filme, über Serien und was sonst noch so ansteht aus unserer Welt. Heute reden wir auch mal ein bisschen über Songs. Filme mit Songs, die einem nicht aus dem Ohr gehen. Entweder seit einer gewissen Zeit oder vielleicht schon auch ein Leben lang. Also Wenn ich drüber nachdenke, ich habe immer so auch Songs, wo ich merke, der ist schon 20, 25 Jahre im Kopf und ich liebe sie.
Ja, wir reden darüber, weil wir heute einen krassen Soundtrack haben. Wir haben einen Film.
Ich nenne es ja immer Bumsmucke.
Bumsmucke, ja. Ich bin gestern im Kino auch in Stimmung gekommen, allerdings wirklich nur wegen der Mucke. Wir haben nämlich den ersten Film gesehen, den man komplett mit geschlossenen Augen gucken kann und dann lohnt sich's trotzdem irgendwie, weil es so wie so ein langes Musikvideo ist, wo man das Musikvideo zum Album auch weglassen kann.
Was denkst du, wie viele Sterne ich dem gegeben habe? Weil zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber hier reden, hat der Film noch ein Embargo und wir werden nicht bezahlt dafür, dieses Embargo einzuhalten. Warum ich das sage, darüber reden wir vielleicht, wenn wir wollen, können wir auch gleich darüber reden. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir es veröffentlichen, ist das Embargo raus. Was denkst du, wie viele Punkte ich dem Film gebe?
Ja, so drei.
Richtig, anderthalb Sterne.
Ja,
bist du
auch
noch runter oder bist du drüber?
Nee, okay, ich habe auch anderthalb Sterne gegeben, weil also er ist natürlich, wir reden gleich drüber, lass es uns gleich besprechen. Tron Ares ist das Thema, der uns wirklich nicht gefallen hat. Aber heute haben wir so ein paar Sachen, die mir leider gar nicht gefallen haben. Es ist nur eine Sache, die mir noch so richtig nicht gefallen hat.
Ach so, Monster? So richtig nicht?
Gar nicht. Leider gar nicht. Gestern noch mit Sebastian und Bea drüber gesprochen, die sind schockiert.
Schockiert?
Ja, schockiert.
Der Einzige, der es irgendwie interessant fand?
Ja.
Passiert.
Also interessant findet es, glaube ich, jeder, weil Ed Gein, die Geschichte dieses super...
Ja, ich finde, es ist halt so dieses, Ryan Murphy rastet ganz schön aus auf so eine glorifizierende Art.
Ja.
Ja.
Und tut dann so, als wäre das gleichzeitig aber auch ein Zeigefinger, den er hebt und Richtung Publikum spiegelt.
Naja,
und das finde ich.
Irgendwo ist es das.
Ja.
Ja, ne? Also, ich meine.
Aber ist es das, wenn er einen Trend, den er selbst mitbegründet hat und von dem er sich speist und der zu Hause das Brot auf den
Weiß
Tisch
ich
stellt?
Nicht. Ich meine, sowas wie Psycho von Alfred Hitchcock war ein Riesenerfolg, eben doch auch wegen dem gleichen Voyeurismus. Und das ist ja schon Jahrzehnte her.
Ja, ja.
Also ich denke nicht, dass das was schon in der Steinzeit, während die in die nächste Höhle rübergeguckt haben, wer da wen erschlägt und sagen, oh, der Höhle geht's aber.
Hey, da drüben. Kannst du nicht glauben.
Tali 1 und Neando 2
Sherlock Stones kommt vorbei.
Sherlock Stones.
Ja, hey, dafür.
Okay, ich habe es gerade angeschnitten. Wollen wir uns jetzt anfangen mal diese Bezahlsache vornehmen? Findest du das lustig oder nicht?
Ja, komm. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir solche Sachen nicht schon zigmal hier besprochen hätten. Aber
zigmal? Na, zigmal haben wir es nicht besprochen.
Na, das Thema, wir sind gekauft, das haben wir mal aufgegriffen und haben das auch aufgearbeitet. Da haben wir damals gesagt, die Leute wissen, glaube ich, gar nicht, wie viel Geld uns durch die Lappen geht, weil wir unsere Meinung sagen.
Also, Folgendes hat sich zugetragen und ich werde einmal kurz zitieren und ich habe hunderte Nachrichten bekommen, weil ich mir den Spaß gegeben habe, diesen Menschen zu antworten auf eine sehr direkte Art und Weise. Aber es gibt einen Zuschauer von uns, der hat sowohl David eine Nachricht geschrieben, als auch mir. Mit ähnlichem Inhalt, aber ganz anderer Tonalität. Mhm. David bekam folgende Nachricht. Moin. Ich sag dir ehrlich, du bist mein liebster Filmkritiker und das schon seit längerem. Warum stufst du den Film One Battle After Another so gut ein? Also wirklich, der Film hat so eine gute Bewertung leider nicht verdient. In vielen Gruppen wird erzählt, dass dir und ich vermute, das sind so Telegram-Gruppen. In vielen Gruppen wird erzählt, dass dir und Robert dafür Kooperation versprochen wurden. Wenn das wirklich so ist, wäre das der Hammer. Nicht böse nehmen. Ich möchte nur wissen, ob da etwas dran ist. Ich möchte auch gerne mit Filmkritik anfangen. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Liebe Grüße. Peacefinger.
Okay. weil du gerade das mit den Gruppen gesagt hast. Ich bezweifle, dass es solche Gruppen gibt. Ich glaube, das hat er genommen, um nicht sagen zu müssen, dass er das denkt.
So. Der gleiche Mensch schrieb mir folgende Nachricht. Es ist mir schon seit längerem aufgefallen, dass deine Filmkritiken gekauft sind. Warum empfiehlst du den Leuten einen Film wie One Battle After Another? Wirklich, ich kann es nicht verstehen. Es ist okay, wenn ihr Gelder annehmt, damit bis zum Release-Tag keine Kritik von euch kommt, damit der Film nicht extrem schlecht startet. Das ist zwar schon dreckig, aber den Leuten so ins Gesicht zu lügen und einen überzogenen und sehr vorhersehbaren Film so hoch einzustufen, ist unglaublich. Deine Meinung hat in meinen Augen und in den Augen vieler anderer kein Gewicht mehr. Es ist ein Muster, das sich bei dir oft wiederholt. Ach, und wo ist denn deine Kritik zum Oscar-prämierten Dokumentarfilm No Other Land? Ah, ich kann mir schon denken, warum dazu keine Kritik kommt. Junge, 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 fang bitte an, deine Arbeit vernünftig zu machen. An deiner Stelle würde ich mich schämen.
Aber kein Peace-Zeichen?
Kein Peace-Zeichen? Ich habe so einen wütenden Smiley mittendrin. Ja.
das nenne ich zwei Klassengesellschaft, ne? Also da ich habe dem noch geantwortet, gestern als du mir das dann geschickt hast, dachte ich so, oh Mann, ey, da habe ich mich richtig über mich selber geärgert, weil ich dachte so, eigentlich müsste man dem nochmal schreiben, dass sowas einfach nicht geht, ne? Also bei mir war er ja noch freundlich, obwohl ich auch dachte, das ist ja schon ziemlich passiv aggressiv, Leuten dann sowas zu unterstellen.
Ich hätte dann aggressiv.
Genau, du hast ja dann relativ forsch geantwortet. Ich habe es noch versucht irgendwie herzuleiten, aber dachte auch so, ey, das ist so absurd. Aber ja, gut. Ey.
Filmkritikerkollegen haben mir geschrieben, haben gefragt, wie wir das genau machen, dass wir Geld dafür kriegen, weil sie bräuchten auch Geld.
Ja. Ja, also ist ganz simpel, ne? Also bei ich hatte eben auch geschrieben, also wenn du dir dieses Jahr mal anguckst, der Film ist ja von Warner Brothers vertrieben. Ja. Wenn du dir anschaust, was ich zum Beispiel zu Superman gesagt habe, was ich zu Conjuring 4 gesagt habe, ich hatte noch so ein paar andere Filme genannt, die ja auch von denen kommen, da haben sie dann leider vergessen, die Bezahlung zu entrichten, ja, beziehungsweise
hast du die Kritik angepasst.
Nach diesen Kritiken hat Warner erst entschieden, oh guck mal, der David gibt hier ständig so 2,5 bis 1,5 Sterne, das ist ein guter Mann, um den zu kaufen. Ich verstehe das immer gar nicht.
Machst du das nicht morgens Online-Banking, gucken, wer hat überwiesen,
wer
und
hat
dann
überwiesen,
machst du die Bewertung dementsprechend?
Du, ich meine bei One Middle After Another, einem Film, der bei Rotten Tomatoes und Metacritic beiden 95% hat und 4,4 auf Letterboxd, wo ja nun wirklich auch die ganz normalen Zuschauer posten, der ganze Globus ist erstaunt.
Ja,
schaut
doch
mal auf euer
Konto.
Wir sagen
doch mal, der Film kostet 100 Millionen und nochmal so viel Marketing.
Ja, ja. Jeder kriegt einen Euro auf der Welt, so sieht es nämlich aus. Ja, also kann man, ich glaube, lass uns nicht weiter drüber reden.
Ja, maximal lächerlich, wollten wir es mal als Auftakt nehmen. Aber erreicht uns immer wieder. Also wir müssen auch, dann kam hunderte Nachrichten habe ich bekommen mit, lass es nicht so auf dich rein und dann kommen ganz viele liebe Worte. Also wir sind so lange dabei. Ich für mich sage ganz klar, ich habe so eine dicke Haut. Ich finde das sehr lustig und nehme davon auch gar nichts persönlich. Aber manchmal denke ich mir, es ist so absurd, ich muss es mal mit der Welt teilen, damit man mal so einen kurzen Einblick kriegt, was da kommt.
Ja, ja, mir hatte er ja geschrieben, was ja nach den Anschuldigungen kam, er dann am Ende noch, übrigens, ich will auch Filmkritiken machen und hast du mal einen Tipp? Und dann hatte ich ihm ja geschrieben, und weil du jetzt noch einen Tipp suchst, bilde dir deine Meinung, lerne die so gut du kannst zu begründen und dann bleib bei dir und deiner Meinung, auch wenn andere Leute dir einreden wollen, dass deine Meinung nicht richtig wäre.
Richtig ordentlich.
Und ihm einen kleinen Shot noch mitzugeben. Aber
ich hätte noch geschrieben, PS, die Filme mit Embargo, versucht da Geld rauszuholen.
Ja, na gut. Und damit herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel. Och Leute, diese Woche, letzte Woche war ja wirklich sehr viel, was rausgekommen ist und da haben wir auch ein bisschen was gesehen, wo wir nochmal zurückgreifen werden, aber damit ihr auch wisst, was solltet ihr diese Woche im Kino gucken oder im Streaming? Deutlich weniger, also aus meiner Sicht mal für euch zusammengetragen, geht's hauptsächlich um 4 Sachen. Das eine ist Amrum, da werden wir gleich drüber reden, der neue Film von Fatih Akin, dann Tron Ares, der dritte Film der Tron-Filme, ich glaube jetzt nach 15 Jahren Pause, da haben wir eben schon kurz drüber geredet, ein Film, den wir jetzt gleich im Anschluss von der Aufnahme sehen werden, deswegen noch nicht drüber reden können, weil wir ihn nicht kennen. House of Dynamite, der neue Catherine Bigelow-Film. Die hat ja Detroit gemacht, Zero Dark Thirty oder natürlich The Hurt Locker.
Gefährliche Brandung.
Und dann startet die Woche noch Woman in Cabin 10 auf Netflix.
Was ist das denn?
Das ist ein Krimi-Thriller mit Keira Knightley, der ein Thriller ist. Normalerweise mache ich ja hier auf.
Jetzt weiß ich
Bescheid. Normalerweise sieht das so aus. Ich sitze hier schon so, ich bereite nochmal vor, lese mir nochmal alles so ein bisschen durch und dann kommt David dazu. Jetzt war es aber so, dass es gab hier ein besetztes Studio, ich konnte mich gerade auf diese eine Frage nicht vorbereiten. Okay. Musstest du die jetzt stellen?
Nein, sorry.
So, Woman in Cabin 10 habe ich mir schon lange vorgemerkt. Ein Thriller mit Keira Knightley rund um eine Reisejournalistin, die auf einer Luxuskreuzfahrt jemanden begleitet und dann beobachtet, wie nachts jemand über Bord geworfen wird und darauf basierend, denke ich, geht es um die Kabine 10 und weil vielleicht diese Frau ist oder wem was passiert ist. So, quer gelesen.
An was erinnert mich das? An welchen Fall? Achso, da habe ich neulich irgendeine True Crime-Doku auf Netflix gesehen, wo auch jemand auf so einer Kreuzfahrt ist, ist so eine Frau vom Balkon ihres Kreuzfahrtschiffzimmers verschwunden.
Ja.
Aber was war denn das?
Das ist ja auch öfter so, weil diese du wirst ja auf internationalen Gewässern, ne? Ja. Also ich muss da natürlich auch an Daniel Kübelberg denken, wo der auch nicht weiß, was ist da wirklich passiert. Und irgendwie muss ich, was ist denn das mit dem Pferd und dem Wasser? Ist es The Ring?
Das
3 oder 2?
Pferd und Wasser.
Warte mal, Wasser?
Erster Teil.
Ja, Ja, ne? Ja. Also irgendwie muss ich gerade Fähre, Wasser, ja, ja, irgendwas. Ist, ja. Pferd? Irgendwas,
Pferd,
ja,
ja. Das ist der erste. Wo okay. Naomi Watts übersetzt und dann springt ein Pferd über.
Ja, irgendwie habe ich den gerade so im Kopf dabei. Okay, das zumindest, wo man die Woche so ein bisschen draufschauen kann. Aber ich habe das ja letzten Woche auch noch einiges zu tun. Aber eine Sache, über die ich mit dir mal newstechnisch reden wollte. Ich wollte es nicht glauben. David hat es oft vorhergesagt und hat recht behalten. Dwayne Johnson an der Kinokasse. Das hätte ich nicht gedacht. 6 Millionen nur in den USA.
Also da muss ich auch dazu sagen, das hätte ich auch nicht gedacht. Ne, mir war schon so ein bisschen klar, dass der nicht jetzt die Höhen erreichen wird, aber also das finde ich schon fast ein bisschen dramatisch, muss ich sagen, weil es vielleicht auch die falschen Signale wieder sendet. Wir haben ja letzte Woche hier auch darüber gesprochen. Ich kann vielleicht nochmal ganz kurz als Update sagen, ich habe ihn mir auch angeguckt und ich fand...
Es geht um The Smashing Machine.
The Smashing Machine, genau. Ich fand den echt gar nicht so übel. Ich bin da voll bei dir, bei allem, was du sagst. Ich hatte hinterher gesagt, das ist so ein Sportler-Drama mit wenig Sport und wenig Drama und er weiß nicht so wirklich, wo er hin will, aber ich mochte den Look und irgendwie den Vibe und irgendwie fand ich es auch nicht uninteressant, was da über diese Anfänge des MMA, also dieses großen Hypes erzählt wird.
Aber eine Smashing Machine?
Ja, der Name.
Aber diese Streitszene, oder? Die ist klasse, fand ich.
Aber ich fand beide leider nicht so gut. Weißt du, was bei Emily Blunt mittlerweile auch das Problem ist, dass sie sich auch so sehr hat operieren lassen und einfach so wenig im Gesicht passiert mittlerweile. Das finde ich super schade.
Echt? Da habe ich irgendwie ein blindes Auge für.
Ja.
Sehe ich gar nicht.
Wo waren das? Ich glaube, Cinema Strikes Back oder Movie Pilot hatten neulich sogar ein Video darüber gemacht. Ich hatte nur die Überschrift gesehen und da ging es genau darum, wie diese Operationen das Schauspiel tatsächlich auch beeinflussen, weil bei der Nicole Kidman ja wirklich zum Beispiel auch, sieht man es sehr deutlich, da passiert dann halt leider nicht mehr so viel und das beeinträchtigt dich natürlich, wenn du weniger mit dem Gesicht, was so ein wichtiger Faktor ist, auch beim Spiel machen kannst. Anyway, ich hatte dir mal so eine Grafik rumgeschickt, da wurden so die 10 erfolgreichsten Filme von Dwayne Johnson aufgelistet und was man bei dem schon sagen muss, ist, dass es A, super Franchise getrieben ist, nur der hat keinen Film in dieser Liste, der jetzt so richtig originär wäre. Jetzt wird man von San Andreas, glaube ich, mal abgesehen, ist so der einzige, den ich nennen würde, aber Rampage basiert auf einem Computerspiel. Gut, da kann man sich streiten, Rampage ist jetzt keine Marke, da sind die Leute nicht wegen Rampage, dem Videospiel, in die Kinos gegangen, eher so, weil so Kaiju-Kram immer funktioniert und weil The Rock zu dem Zeitpunkt auch schon auch noch so ein Garant für Sachen waren. Aber du hast dann schon sowas bei sowas wie Skyscraper gemerkt, das hat dann schon wieder nicht mehr so wirklich funktioniert. Eigentlich sind seine Top-Filme 2 Marken. Einmal Fast and the Furious und da zähle ich ihn ehrlich gesagt nicht als den großen Magneten, sondern das ist das Franchise und das ist die ganze Crew. Und dann Jumanji. Und dann wird es schon dünner. Ne? Sein nächstgrößter Kassenerfolg ist dann, ich glaube mit 400 und ein paar zerquetschte Millionen, ist dann glaube ich schon Rampage. Und danach geht's dann nur noch runter. Und Black Adam hat man schon gesehen. Ja, selbst ein Comicfilm läuft
dann. Also die Jungle Cruise ging noch ganz gut. Da hat er sich bei Vaiana platziert. Ne, das muss man auch. Das ist aber eine andere Zielgruppe. Ich hätte nur nicht gedacht, ich habe gerade geguckt, der 392 Millionen Follower auf Instagram, dass er diese so gar nicht mobilisiert kriegt in den Film, der vielleicht arthausig ist, aber der mit diesem Octagon-Thema ja schon auch in eine Richtung geht, wo seine wahrscheinlich relativ männliche Zielgruppe irgendwo eine Affinität zu hat, weil ja auch das Wrestling-Thema nicht so weit weg ist und Marquer ja auch seine, so war es ja im Film, ne? Oder ist ja auch sein Talent vom Wrestling herkommt, seine großen Fähigkeiten im Octagon. Also ich hätte nicht gedacht, dass es da, auch wenn natürlich die Leinwand der Film lief weder in Deutschland noch in den USA auf so vielen Leinwänden wie so ein Tentpole-Film, muss man ganz klar sagen.
Aber in den USA hat er 3000 Leinwände.
Ja, aber manche haben da, glaube ich, 10 oder 11.000. Also trotzdem, ich glaube, so viel haben die, hat dies.
Ich glaube, 4.000 ist so das Maximum. Oder 5.000, irgendwie so in dem Dreh. Also 3.000 ist sehr, sehr hoch. Und das ist für A24 auch schon sehr ungewöhnlich. Bei A24 tun mir solche Zahlen immer besonders weh, weil das eben ein Studio ist, das keine Vergnügungsparks hat, keinen Streaming-Sender. Bei A24 ist ein Flop eine Sache, die immer auch bedrohlich sein kann.
Andererseits können diese Art Studios auch schneller wieder aufgebaut werden. Man sieht das ja, dass Neon den Platz einnimmt von dem, was A24 vor 3, 4 Jahren war.
Ja, ja. Aber so A24 hat halt einen Ruf, den sie auch damit begründet haben, dass sie halt wirklich gute Stoffe auch umsetzen. Und man kann Smashing Machine vielleicht so mittelmäßig finden, aber es ist definitiv nicht, ne? Also.
Aber der Film erklärt nicht, warum er 40 Millionen gekostet hat vom Look und von der Art. Da hat Dwayne Johnson trotzdem einen großen Happen abgefrühstückt.
Das Problem ist halt wirklich so, es geht um einen Typen namens Mark Kerr. Ich habe noch nie von dem gehört und so wird es vielen gehen. Es geht zwar um MMA, aber es geht nicht um die UFC, was sicherlich die größere Marke gewesen wäre. Ich habe irgendwie gestern von jemandem gehört, die Rechte haben sie wohl nicht bekommen, deswegen muss es um die Pride-Liga gehen.
Aber die Trailer haben das auch nicht verraten. Ne? Ja. Also eigentlich konnte ich das nicht wissen, dass es nicht um die UFC geht vor dem Film.
Die Trailer haben gar nicht so richtig verraten. Und ich habe einen Punkt, den ich auch dem Film ankreiden würde, ist, dass der selber nicht so richtig weiß, was er sein möchte. Ganz am Ende gibt es so eine Texttafel, die dann da so drüber geht. Und die ist auch so wischiwaschi. Die erklärt mir so, ne, ein bisschen was über das Schicksal von Mark Kerr. Dwayne Johnson sagt an einer Stelle auch, nach all dem, was ich durchgemacht habe. Und ich dachte so, aber was denn eigentlich? Weil wie du auch schon erklärt hattest letzte Woche, ganz vieles wird nicht eingeblendet, wird nicht gezeigt. Ne? Dann wird so gesagt, er hat jetzt einen Entzug gemacht. Aber ehrlich gesagt ist das gar nicht so ungewöhnlich jetzt. Das klingt jetzt seltsam, aber diese Geschichte von, dass so Substanzmissbrauch vor allen Dingen in diesen Körperkontaktsporten passiert. Im Wrestling ist das ja auch so. Da sind Leute schon gestorben, weil sie sich irgendwie die Steroide reinballern und den Rest des Tages dann die Schmerzmittel nachschieben und das Herz dann irgendwann Schluss sagt.
Darf ich kurz was einschieben? Hast du mitbekommen? Es gibt jetzt auch diese weirden, krass gesponserten irgendwas Games. Also ein bisschen wie Olympische Spiele auf allen Doping-Sachen, die erlaubt sind.
Was?
In den USA.
Echt?
Es gibt auch einen deutschen Schwimmer, glaube ich, der mitmacht. Da kannst du auch richtig Kohle gewinnen. Ich glaube 250.000 bis zu 1 Million. Da gibt es so richtig, finde jetzt in den USA, glaube ich, statt. Nur mal, um zu was reinzuschmeißen, was ich auch schwer fragwürdig finde.
Also dadurch ist es so, ne, also da hat man sich dann wirklich zu sehr auf den Stern von Dwayne Johnson verlassen und bei dem muss man halt sagen, der hat sich auch so ein bisschen, ne, ins Ausgestellt. So die WWE-Fans sind ein bisschen frustriert. Ich hatte das, glaube ich, Mitte des Jahres schon mal erzählt, dass er viel Kritik eingesteckt hat für diesen Run, den er jetzt mit John Cena nochmal hatte, wo er als großer Bad Boss zurückkam und dann irgendwie Sachen mit aufbaut, die dann nicht mehr aufgegriffen werden. Dann, du merkst so richtig, er hat so einen Vertrag über 2 Wochen oder über 3 Shows, die macht er dann und dann ist er wieder weg und die Fans sagen immer, ey, du kannst nicht eine Storyline mit antreten und dann bist du raus. Und du merkst auch da, dass er seine Macht ausgenutzt hat, sich in eine Position zu schreiben, die dann gar nicht aufgelöst werden kann. Und er ist halt auch wirklich überpräsent. Von dem gibt es jeden Tag gefühlt 12 Instagram-Posts und noch mehr Stories. Und es hat sich auch nicht geändert, dass er da nicht immer wieder denselben Modus abfährt. Ich bin aus dem Nichts gekommen. Ich habe es nicht leicht gehabt. Aber guck mal, was ich mache. Dann ist dazwischen wieder das x-te Schminkfotos, wo seine Töchter ihn schminken, damit er ein bisschen menschlich wirkt, neben all dem, was er ganz roboterhaft runterreißt und...
Ja, du guckst schon ordentlich nach, was er macht.
Nee, ich habe jetzt mal wieder nachgeguckt, okay. Tatsächlich, weil ich wissen wollte, weil er ja so schlank geworden ist und du meintest, er spielt jetzt den Chicken Man und normalerweise postet er ja immer die angekündigten Projekte und ich habe das aber nicht gefunden, was sein nächstes Projekt ist. Ich dachte, ich schau mal bei Instagram,
aber ob er da... Hast du Chicken Man und ihm was gefunden überhaupt?
Irgendwelche egal, Interviews? Also ich habe dann nicht weiter gesucht, okay. Sondern hatte bei Instagram geschaut, ob er da einen Artikel zu gepostet hat, das macht er ja immer selbst und da habe ich gar nichts gefunden. Ich dachte, für welche Rolle nimmt der denn jetzt eigentlich so sehr ab? Das muss ich wohl nochmal genauer recherchieren.
Enhanced Games hießen die übrigens.
Enhanced Games.
Ja, weil die Aussage der Sponsoren ist, wirkliche Gerechtigkeit gibt es nur, wenn alle dopen dürfen.
Ich will noch kurz einen Kommentar vorlesen.
Ja.
Wir haben letzte Woche ja über Will Smith gesprochen und wir haben eine Nachricht bekommen von jemandem, der auch David heißt und der im Gewaltschutz arbeitet. Der schrieb, lieber David, hier eine kurze Anmerkung zu eurem letzten Podcast. Du sagst, dass Will Smith ein Erwachsener sei und daher ist er für die Beziehung, die er führt, verantwortlich. Ich arbeite im Gewaltschutz und für die meisten Frauen und Männer in toxischen oder gewalttätigen Beziehungen gilt, dass sie da eben nicht alleine herauskommen. Es gibt emotionale, finanzielle und viele andere Abhängigkeiten. Es braucht in fast allen Fällen Hilfe von außen. Ja, das ist richtig so. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den will ich gar nicht wegschieben. Ich finde aber schon auch, und das ist ja bei Will Smith das andere Ding, es ist trotzdem dann nochmal was anderes. Wenn du in einer toxischen Beziehung bist und dann als Konsequenz sagst, ich gehe jetzt bei der Oscarverleihung auf die Bühne und hau Chris Rock auf die Fresse, das hat dann nicht mehr mit deiner Beziehung zu tun, sondern auch mit der Art und Weise, wie du mit dir selber umgehst und auch mit der Frage, suchst du dir denn wirklich Hilfe? Auch das ist eine Sache, die man als Erwachsener suchen kann. Auch da, ich will das gar nicht minimieren. Ich kann
ja, es gibt halt Menschen, die schaffen, einen Kreis zu durchbrechen und Menschen, die tun es nicht.
Genau, manchmal, ja, ne, ich verstehe auch total, dass man manchmal...
Und es braucht auch ein gewisses intensives, es braucht einen Willen.
Genau.
Also es gibt Menschen, die haben Angst, dem zu folgen, was sie eigentlich spüren und Menschen, die kommen da gar nicht raus.
Ja, ja.
Und die brauchen irgendwas, was sie da rausholt.
Ja, ja.
Diesen einen, die dann glaube ich auch schnell merken, es geht ihnen besser, dass sie auf einmal wieder Luft kriegen, wieder atmen können. Aber ich meine, die haben das ja über Dekaden, also er jetzt zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt, hat diese Beziehung ja auch seit Dekaden gelernt. Und das setzt jetzt erstmal voraus, dass das überhaupt auch so toxisch ist, wie das gerne dargestellt wird.
Genau.
Wir können nicht da reinschauen.
Und trotzdem muss ich sagen, was in der allgemeinen Diskussion halt zu häufig gemacht wird, und das war ja eigentlich mein Punkt, ist, dass die Leute sagen, Jada Pinkett Smith ist das Problem. Und das kann nicht sein. Also da toxische Beziehung hin oder her, sie kann nicht alleine das Problem sein. Es sei denn, sie ist wirklich so eine krasse Manipulatorin, die ihn vielleicht wirklich mit Gewalt, dann ist sie der Evil End Gegner. Aber das bezweifle ich sehr stark. Ich kann da nicht hineinblicken, aber ich finde, es hat immer diese Tendenzen, wie gesagt, ins Richtung Misogyn, dass man das wieder der Frau anhaften möchte. Und das finde ich ein bisschen falsch, ne? Also gerade wenn es eine toxische Beziehung ist, dann sind zwei Menschen in einer toxischen Beziehung.
Aber die Aussage von der Person war ja jetzt auch, da geht es ja gar nicht gegen eine Frau oder gegen einen Mann, sondern generell um Beziehungen da drin gefangen.
Genau, ich wollte nur mal erklären den Punkt nochmal, aber ich sehe den Punkt von...
Ich glaube, als du darüber geredet hast, waren die auch weiter auseinandergezerrt. Das waren quasi nicht zwei Aussagen, die aufeinander stattfanden. Also, und
das wollte ich trotzdem nur nochmal aufgreifen, damit ihr das alle auch mal gehört
habt. So,
hast du einen Trailer die Woche gesehen, bei dem man darüber reden könnte?
Nee, nicht so richtig. Also es sind zwar neue Trailer zu irgendwas rausgekommen. Eigentlich, ich weiß nicht, ich habe den neuen Predator-Trailer nicht gesehen, aber den müsstest du ja gesehen haben.
Ich gucke nicht mehr, weil jetzt, das ist glaube ich der dritte Trailer, der released ist und jetzt kann man eigentlich nicht viel mehr machen, als dann nur noch zu spoilern. Der erste und der zweite haben mir genügend Eindruck hinterlassen. Ich schaue dann auch diese Final-Trailer, die sie dann heißen, die gucke ich mittlerweile nicht mehr.
Na, dann kommen wir doch mal rüber zu den Filmen.
Machen wir das doch mal.
Du hast The Lost Bus noch gesehen?
Ja.
Oder würde mich mal interessieren, da haben wir nämlich kein Wort drüber gewechselt.
Ja.
Ich war ja überraschend angespannt und mich hat der viel mehr gekriegt, als ich dachte.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Habe ich echt
gesagt. Sag jetzt nicht, er ist blöd.
Nee, ich mochte ihn auch.
Sehr gut.
Ich fand ihn auch gut. Ich wollte nur gerade auf deine Aussage gehen, dass es dich überrascht hat, weil mich hat es jetzt nicht so sehr überrascht, weil ich Paul Greengrass, den Regisseur, der unter anderem die Jason Bourne-Filme, den zweiten und den dritten gemacht hat, er hat Flight 917, glaube ich, gemacht. Das ist dieser Flug, der abgestürzt ist, glaube ich, ins Pentagon.
Richtung, ist das nicht 93?
Flug 93 ist das, ne?
Ja, ich glaube,
Schön, dass wir darüber die Zahlen sind mein Ding. Und der hat so einen ganz speziellen Stil. Der hat so diesen quasi Doku-Style. Captain Phillips hat er ja auch gemacht. Und so reale Begebenheiten umzusetzen als filmisches Erlebnis. Das macht er meistens mit so einer krass wackeligen Kamera, die natürlich Nervosität und Dynamik erzeugen soll. Hier hat sie mich tatsächlich nicht gestört, die Kamera. Auch wenn ich manchmal so dachte, so hui, passiert viel und da wischt die Kamera aber auch ordentlich durch die Gegend. Aber ich dachte so, das ist ja schon ein krasser Aufwand, der betrieben wurde. Was hier zu sehen ist und was er alles gleichzeitig verbindet, auch hier ist der Schnitt richtig, richtig stark, weil das Tempo und das Timing und all die Dinge so zusammenzuführen, funktioniert für mich. Ich finde ihn nur nicht so gut wie du, weil er gegen Ende schwächer wird.
The Lost Bus, um euch mal abzuhören, könnt ihr auf Apple TV Plus schauen und das ist die wahre Geschichte von einem Busfahrer, der 2018 während des Campfires, des tödlichsten Feuers in Kalifornien, 22 Schülerinnen und Schüler und deren Lehrerinnen aufgabelt bei einem Sammelpunkt und dann in ein Inferno gerät, in dem sie umringt sind von Feuer. Oh Mann, ich weiß, wie geht das aus? Ich fand auch clever, wie viel das Archivmaterial, wie klug das benutzt worden ist, dass du auch so ein Gefühl kriegst von dir. Ich habe von Naturkarte, ich habe schon mal gesagt, ich habe zum Beispiel Schiss vor Wind. Ja, ist ganz komisch bei mir. Also ich fand Natur schon immer so berauschend, uns in den richtigen Spot zurückrückend in unserem Leben. Mhm. Ja, und so schnell klar machen, da kommen wir nicht gegen an.
Beängstigend schön.
Ja, beängstigend schön trifft's ganz gut. Und deswegen auch bei einem Gewitter sitze ich super gerne draußen.
Ja.
Weil mir das so, ich meine, das ist da so viel Ehrfurcht, die damit einhergeht und diese Flammen, die hier auflodern überall. Oh, das ist, oh, ich finde das so dringlich und so bedrohend. Und Matthew McConaughey ist immer ein Juwel. Also ich finde auch in seinen kleinen damals, also als er diesen ganzen Sprung weggeschafft hat von diesen Rom kommst. Hat er ewig ja keine Rollen angenommen. Erzählt er gerne diese Geschichte von diesem Film, wo er erst 6 Millionen geboten bekommen hat, dann 8, dann 10, dann 12, dann 14,5. Mhm. Dann meinte er bei 14,5 das Drehbuch nochmal gelesen und meinte, das ist doch ein, da sehe ich mich. Das kann ich. Gut, später hat es trotzdem abgelehnt. Und dann kam langsam so Matt. So ein kleiner Film, der kam bei uns gar nicht ins Kino, der war schon super. Von so einem Typen, der irgendwo im
Sumpfland. Den habe ich leider noch nicht geschaut.
Matt fand ich richtig cool.
Ist ja seine Lieblingsrolle, hat er jetzt in einem Interview gesagt.
Ich glaube, der Mandant war auch so ein Film. Damit so
Lincoln kleinen, Lawyer hieß der im Original.
Okay. Und natürlich, und dann kommt Interstellar und Dallas Buyers Club und alles, was wo dann selbst so alles genau und Wolf of Wall Street, also Sachen, wo man den ganz dann auch Magic Mike, also nochmal ganz anders dann so mittendrin. Musste nicht mögen, aber musste erstmal Interstellar bis Magic Mike. Er spielt ja so von der Stripper-Gruppe den Anführer. Mhm. So den Alteingesessenen. Ich finde das so eine, der Typ ist so eine geile Sau. Dazu noch diese Geschichte mit Woody Harrelson und dass die. Nee, warte mal, jetzt verwechsel ich's. Doch, dass die Halbbrüder sind. Klar, klar. Nee, doch. Dass die ja diesen Test bis heute nicht gemacht haben, weil der eine Vater mit der Mutter des anderen was hatte und 9 Monate später und so. Die glauben ja, die sind Halbbrüder tatsächlich. Naja, long story short, ich finde mit ihm ist genau der Richtige drin. Er spielt so einen Typen, der halt in seiner Familie, der wird auch so eine Vater-Sohn-Ebene in zwei Richtungen erzählt. Und erst im letzten Drittel des Films passiert eigentlich die wirkliche Exposition seiner Figur. Wo ich immer sagen würde, viel zu spät. Aber dann macht der Film einmal kurz eine Atempause und ich dachte, ah, das wäre bei so vielen jetzt drüber und passt nicht. Und ich dachte, oh ja, mag ich.
Na, wie du sagst, er macht lange keine Atempause und was der Film aber sehr gut hinbekommt ist, das geht ja wirklich los. Du siehst ihn dann am Anfang als Busfahrer, es gibt vielleicht so 10, 15 Minuten, ich würde es nicht mal Exposition nennen, sondern einfach, ne, weil es wirkt so ein bisschen wie so eine quasi Doku-Kamera, die ihm dabei meistens über die Schulter guckt, ab und zu wird gezeigt, was passiert denn jetzt gerade im Hintergrund und dann schneidet der Film auch noch rüber ins Headquarter der Einsatztruppen, die dann aus Brandbekämpfern und der Stromfirma, die da noch mit involviert ist und Polizei und so schaltet. Und währenddessen wird die Exposition quasi mit aufgeführt. Also er hat ein Funkgerät und durch dieses Funkgerät unterhält er sich mit seiner Ex-Frau, unterhält er sich mit seinem Chef oder also der Chefin, der die Busfirma gehört. Und dadurch lernen wir über ihn, über den Charakter, seine Charaktereigenschaften, in was für einer finanziellen Situation ist er, was ist er so für ein Typ, was hat er so, ne, dass er auch gerade aus einer anderen Stadt wieder zurück in seine Heimatstadt gekommen ist.
Nach Paradise.
Genau, und das macht der Film sehr gut, weil er dadurch ein Tempo vorlegen kann. Erreicht natürlich nicht die Tiefe, die man auch hätte erreichen können. Es wirkt ehrlich gesagt so ein bisschen wie, als hätte jemand Speed genommen und hätte dann dieses, wie hieß denn das, Only the Brave. Den Film Speed mit Only the Brave war das, glaube ich, ne? Dieser Feuerbekämpfer-Film.
So, ja, bei uns hieß der No Way Out. Englische Titel waren das. Der war klasse mit Josh Brolin.
Als hätte man die beiden aufeinander geklebt und da ist so dieses Frenetische drin von Speed und dann aber auch die krassen Bilder von Only the Way Out.
No Way Out, schaut den bitte. Das ist eine super Empfehlung.
Ist der nicht auch von Joseph Kosinski?
Das kann sein. Ah, das ist ein Miles Teller auch, ne?
Ja.
Mega Ding.
Und hier, also was mich beeindruckt hat, sind die Bilder und die schwerelose Kamera, die oft so durch die Feuermassen schwebt und dann auf der Tiefe der Räder, dann bewegt sie sich hoch in die Baumwipfel, die gerade brennen. Es ist wirklich toll gemacht. Also es ist spektakulär, sieht das aus.
Manchmal ist mir die Kamera ein bisschen viel. Also am Anfang, wo wirklich noch nichts passiert, klebt die dem schon im Auge und am Lenkrad, wenn er da so dreht und du denkst so, okay, ist gut.
Ja,
oder bei der Disponentin noch so hinter einer Pflanze halb versteckt für so diesen, okay, sie disponiert jetzt halt Busse. Das ist jetzt irgendwie kein, also ist ein bisschen viel, finde ich. Diese Kamera darf auch nicht still sein, eine Sekunde. Ja. Das muss man dazu sagen. Aber wenn so diese Hitze und dann irgendwann so ein Auto ja schließlich wahrscheinlich auch warm wird und die Belüftung und dann kommen halt Kinder, ne? Also Kinder, die auch Angst haben zu sterben. Und die sind halt, was sind die da, 6, 7, 8 Jahre alt so.
Ja.
Oh, ey, wirklich, seit ich Vater bin, sitze ich jedes Mal da, wie so eine Heulboje. Das ist ganz schlimm, ist richtig schlimm geworden.
Ja.
Naja, kurzum, das ist ein gutes Ding.
Aber
dass das nicht im Kino kommt, finde ich schon wieder richtig schade.
Das ist richtig scheiße, ja. Was mich total gewundert hat, es war ja so, die Idee kommt wohl von Jamie Lee Curtis, die produziert den Film und ist damit zu Jason Blum gegangen, mit dem sie ja Halloween gemacht hat. Das ist eine Blumhouse-Produktion, dieser Film, wo ich auch dachte, man, jetzt kann ich nicht mal mehr über Jason Blum meckern. Das ist wieder dieser eine Film wie damals Whiplash, wo alle mal sagen, aber Whiplash hat er doch gemacht.
Nur Get Out?
Ja, und das ist der zweite.
Nee, warte mal, Get Out, nee, das stimmt.
Doch,
ist Blumhouse,
ne? Ist auch Blumhouse. Und dementsprechend, ja, da haben wir jetzt noch einen dritten Film, den wir dann nennen können. Ich finde den hinten raus so ein bisschen, da merkte ich, diese emotionale Schiene, die auch diese Vater-Sohn-Geschichte, die wirkt mir so ein bisschen aufgewuppt. Und was der Film ja zum Beispiel immer macht, ist in dieses Headquarter zu schalten. Und da steht dann so die Brandbekämpfer. Und ich habe dann irgendwann gemerkt oder den Braten gerochen, was macht er eigentlich nur, um dieses,
Zwiegefühl zu erzeugen?
Nee, diese Aktualität, so dieses, auch zu diesem quasi Doku-Charakter, um das auch noch zu zeigen. Aber eigentlich schaltet man dann nur rüber, und zwar bis zum Ende des Films, und zeigt dann auf Gesichter und sagt einer, die Flieger müssten wieder umdrehen. Sie können leider nicht eingreifen. Wir können nichts tun. Und dieser Satz fällt, glaube ich, 4-mal hintereinander. Und zwar immer wieder in unterschiedlichen Szenen. Und dann merke ich so, ja, eigentlich passiert bei denen drüben gar nichts. Das hätten sie sich komplett klemmen können. Und ich habe dann auch später gemerkt, das gibt dann so eine Szene, da sagen sich dann beide Hauptfiguren auch nochmal so ihre beiden Vorgeschichten auf. Das passiert dann sehr lange. da merkte ich, der Film ist ein bisschen zu lang. Der hätte kürzer sein können und da fehlt ihm dann so ein bisschen was, weil er auch in der ersten Hälfte ganz krass frenetisch ist und dann in der zweiten Hälfte abbremst, obwohl dann eigentlich so die krassesten Momente zum Teil dann auch noch eigentlich kommen müssten, weil dann brennt es wirklich lichterloh. Aber er ist trotzdem ein Blick wert und ist mal wieder ein Win auch für Apple TV, muss ich sagen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Wir gucken heute auch noch einen Blumhouse-Film, oder? Ist Black Phone 2 nicht?
Ja, kann sein, ja.
Wir gucken viel dieser Tage. Hast du mal gesehen? Montag nächste Woche? 3 Filme gucken wir hintereinander.
Weiß ich gerade gar nicht.
Donnerstag
sind ja 2.
Donnerstag bin ich in München. Eddington würde man dort sehen, aber der wird sicherlich nochmal gezeigt. After the Hand musst du alleine gucken. Mhm. Aber Montag, Ballad of a Small Player, die unfassbaren 3. Okay, den kneifst du dir vielleicht, aber ich gucke ihn. Und dann Bugonia kam jetzt noch eine Einladung.
Den habe ich schon gesehen. Den habe ich schon cool, der lief neulich schon.
Ja. Es gibt bei den Screening mit Jesse Plemons in Berlin.
Ich kann sogar schon drüber reden. Gibt kein Embargo, mache ich jetzt aber nicht, weil den lassen wir uns nächste Woche sprechen. Der ist auf jeden Fall, ich kann schon mal spoilern, ist nicht Poor Things, ist eher Richtung Kinds of Kindness wieder. Von der Qualität.
Schmutz.
Nee, Schmutz nicht, nein. Aber so über 3 Sterne komme ich bei dem nicht, leider.
Okay, wo du auch nicht über 3 Sterne kommst, ist Tron Ares.
Da muss ich schon draufpacken, um nicht über 3 Sterne, da, bei dir 3 Sterne.
Muss man verdoppeln. Ich habe doch auch 1,5 Sterne.
Ja. Ja. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Also ich fange mal damit an. Ich habe mich nach 54 Minuten zu David rübergelehnt und gesagt, der geht noch nicht mal eine Stunde. Da hat David gesagt, was?
Er kam mir ewig vor.
Ja.
Also ich bin rein mit den Worten Augen zu, Ohren auf, weil ich dachte mir schon, dass das jetzt nicht besonders wird, aber ich war dann doch am Ende schockiert, wie viel schlechter er ist, als ich gedacht habe. Und er ist deutlich schlechter als der erste Tron und Tron Legacy. Ist ein, nicht nur, also vom Skript her ein ganz schönes Desaster, sondern auch auf vielen anderen Ebenen. Ich finde vor allen Dingen das Schauspiel, boah, ist das mies. Also hier sind alle mies in diesem Film, bis auf Evan Hansen. Evan Hansen spielt Evan Peters. Oh nein, ich habe den in meiner Kritik Evan Hansen genannt. Ich trottel.
Müsstest du mich mal drüber schauen lassen.
Ja, ja. Der spielt den Bad Guy der Evil Corporation. Hier gibt es nämlich eine Good Corporation, die ist wie das Good Guy Apple. Die haben am Anfang auch eine Keynote und dann gibt es die Bösen, die sitzen immer in dunklen Räumen und da tippelt dann der Bad Guy dann immer auf seinem Ding rum und ne, da ist das auch schön farbkodiert. Die einen tragen hellblau, die anderen tragen rot und damit er dann als Zuschauer auch ganz klar weiß, der eine ist böse, der andere ist gut. Und dann wird dir die Geschichte erzählt, die eigentlich keine ist und damit du auch wirklich nichts verpasst, sagt jede Figur zu jedem Zeitpunkt immer nochmal auf, was da gerade passiert ist. Und das ist schon schäbig.
Ich finde, die interessanteste Figur wird dann auch zu einem menschlichen MacGuffin und dann nur noch gejagt.
Ja.
Also die schauspielerisch was liefern könnte.
Kannst du zusammenfassen, worum es eigentlich geht?
Also, hört mal zu.
Hört mal zu. Jetzt nicht weghören wie
sonst.
Die
Firma Encon wird inzwischen von einem Erben geleitet namens Julian Dillinger, dessen Mutter aber mit Sorge auf seine Pläne schaut. Denn der hat es geschafft, Dinge aus dem virtuellen Raum in die Realität zu transportieren. Mittels Laser kann er beispielsweise Panzer erschaffen, aber auch die sie bedienen und damit den perfekten Soldaten. Das Programm Ares ist quasi gepatcht worden, immer weiter, und eine künstliche Intelligenz, die lernen kann und ist somit ja die neue Generation von Soldat. Und davon ist das Militär auch begeistert. Das Geheimnis ist nur, mehr als 29 Minuten kann er die bisher noch nicht in der Realität aufrechterhalten. Aber es gibt eine Person, die weiß weiter. Und dieses Wissen wird die Zukunft der Menschheit verändern.
Ja. Und
so. Ja. Ist so ein Inhalt.
Und dieser Plot, den du jetzt umrissen hast, der bleibt so bestehen.
Passiert wirklich
bis zum Ende?
Ja.
Passiert da, ne? Also wird sich da was, werden sie es wohl schaffen? Oder wer ist diese Figur? Das klärt sich natürlich schnell auf. Aber werden sie diesem Geheimnis auf die Spur kommen? Diese Frage könnt ihr euch jetzt zu Hause beantworten. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das Überraschendste ist, glaube ich, noch, dass irgendjemand im Film seine Sichtweise ändern wird. Sagen wir es doch einfach so. Ich will es jetzt, ne, sonst heißt es wieder, wir spoilern zu sehr. Aber ehrlich gesagt, das ist einfach Quatsch. Und wie gesagt, dann stehen die Figuren da. Es gibt nicht viele. Es gibt 2 Hauptfiguren, nämlich Jared Leto und Greta Lee. Dazwischen hampeln noch so ein paar Nebenfiguren herum. Also das habe ich gar nicht verstanden.
Ich weiß auch nicht, dieser Film geht 2 Stunden, was das soll. Und Jared Leto war wohl am Set die ganze Zeit in Character. Hat sich als Ares ansprechen lassen und hat auch mit niemandem geredet. Aber ich denke mir so ernsthaft jetzt, also Method Acting kann es ja machen, aber hier, die Rolle bietet gar nichts. Und Diggi, guck mal in deine Vita. Jetzt hast du knallhart Morbius da drin stehen, ja. Und Ron Ares.
Ja, und die, und die beiden ähneln sich von der Qualität her.
Ich glaube, das ist ein lieber cooler Typ. So, du siehst auf so.
Der
hat die Allegations.
Der hat diese Sexual Harassment.
Und dann habe ich manchmal so Behind the Scenes 30 Seconds to Mars.
Gestern kam wieder so ein lustiger Tweet gegen
Okay, entschuldige, der hat auch diese 30 Seconds to Mars, wo so manche Fans ohnmächtig sind. Ja. Und er sich dann aber eigentlich voll um die kümmert, habe ich auch gesehen. Ach, der ist doch auch zu Corona, meinte ich zu Gina, in die Wüste gegangen, 6 Wochen. Zu so einem Selbstfindungsding kam wieder und war verwundert, was los ist, weil er es nicht mitgekriegt hat.
Ey, vielleicht hat er auch an sich gearbeitet, aber das ist das, was rumgeht.
Stimmt,
und so.
Ja.
Und jetzt zu dem neuen Predator-Trailer.
Ich nehme dieses, das ist ein cool entspannter Typ, stell es zurück. Ja, ich habe nicht richtig nachgedacht.
Gestern ging auf,
also ich weiß es einfach nicht.
Jetzt würde ich gerne aussprechen.
Ja, entschuldige.
Es ging auf Twitter so ein Ding rum, da schrieb jemand, der neue Predator-Trailer ist veröffentlicht worden, und dann schrieb jemand darunter, dass Jared Leto immer noch Rollen bekommt wegen Predator. Weißt du, verstehst du?
Richtig.
Also es ist ein offenes Geheimnis in Hollywood, und deswegen viele fragen sich, warum er immer noch Rollen kriegt. So, ich bin dann immer so, dass ich versuche, das auszublenden, solange es da nicht diese, ne, es gibt da ja nichts Klarifizierendes, sondern sind einfach nur Allegations, die da so rumgehen, so unter der Oberfläche wabert das immer. Aber was man sich halt schon fragen muss, warum wird denn er noch gecastet für diese Sachen? Er hat keinen Draw, er zieht die Massen nicht in die Kinos, er spielt ehrlich gesagt seit Dallas Buyers Club nur noch mistig. Also jede einzelne Rolle, die er da eingenommen hat, war gar nichts mehr. Ich finde, er ist aber nicht der Schlechteste. Ich finde, Greta Lee ist unterirdisch schlimm. Also die hat ja in Past Lives, hat die richtig gut gespielt. Und ich kann es mir hier nur so erklären, weil das ist, habe ich ganz häufig so, wo ich denke so, ey, da ist ein Schauspieler, der hat bewiesen, dass er richtig stark ist. Vor allen Dingen in so schwierigen Sachen wie...
Das ist die Schauspielführung.
Es muss die Schauspielführung.
Das ist ein Regiethema.
Ja, es muss.
Anthony Hopkins ist so ein krasses Beispiel, finde ich, dafür. Der ist ja fast immer gut. Aber weißt du noch, ich glaube Wolfman? Oder es gab so ein paar Rollen, wo ich gar nicht wiedererkannt habe, wie schlecht der war.
Ja, wobei ich da immer sagen muss, also ich finde den ja wie Denzel Washington, das sind so zwei, die sind immer noch das Licht im Dunkel. Selbst in ganz miesen Filmen hast du bei denen das Gefühl, die geben sich dann zumindest Mühe. Bei Denzel Washington war es bei Highest to Lowest ja so, da schießt du dann auch manchmal übers Ziel hinaus, weil er das, glaube ich, auch einfach ausgleichen möchte, dass die anderen so mies spielen.
Die Szene mit seinem Sohn in dem Zimmer zum Beispiel fand ich
ziemlich ja, ja. Schön. Also da waren so einige, wo ich dachte so, ist ein bisschen seltsam. Oh, ich habe Spinnenweben im Haar, das ist ja auch interessant.
Tja. Denn die Natur, die sagt, dass du alt wirst.
Ja, auf jeden Fall, das ist irgendwie ein bisschen schräg gewesen, dass sich das bei ihr so, ja, das zeigt sich schon sehr deutlich, wie ich finde. Und ich meine mal, oh, ich verliere Haare. Ich würde meinen, dass die, ne, entweder ist es das oder die sind dann einfach miscastet. Die wissen dann einfach nicht, was sie in so großen Mega-Blockbustern, in denen die Hintergründe meistens noch gar nicht da sind, weil sie in einem Greenscreen stehen, anfangen sollen. Vielleicht ist es das. Ich habe mal geguckt, wer der Autor ist. Den Namen des Mannes habe ich mir nicht gemerkt, aber der wichtigste Film, den er geschrieben hat, ist Eragon. Kennst du das noch?
Ja, ja.
Dieser Drachen-Fantasy-Film, der als einer der schlechtesten Fantasy-Filme
hat. Der hat aber, glaube ich, komischerweise eine gar nicht so kleine Fanbase.
Was?
Ja, ja, ich habe den immer mal wieder. Oder warte mal, gab es doch was mit Hart?
Dragonheart, den meinst du? Okay. Den verwechselst du. Aber Dragonheart, der ist nicht schlecht. Aber Eragon ist, gilt als allgemeinhin als Katastrophe. Und ja, also so wirkt dieses Drehbuch, das sich nicht entwickelt. Es ist nicht lustig. Was man sagen muss, die Bilder sind spektakulär, aber ehrlich gesagt.
Aber auch nur zum Teil, finde ich. Also wenn so ein bisschen die digitale Welt mit diesem Moloch, dem dunklen Großstadt verschmilzt, das ist ganz nett, aber das wiederholt sich ja auch die ganze Zeit.
Ja, und es gibt dann halt so wieder diesen Nostalgie-Moment, der irgendwie in Blockbustern einfach gar nicht mehr fehlen darf, und das ist so nach Meilen nach Zahlen. Ich war einfach krass genervt.
170 Millionen Budget.
Das spielt er nie ein.
Nie, die,
das,
null.
Also das ist ja auch keine erfolgreiche Reihe. Ich frage mich so, also ist bei denen so? Ich habe dann aber mal geschaut, was bei Disney jetzt in den nächsten...
Aber vielleicht eine Querpromo mit den... Weil der Ride sieht krass aus. Hast du den mal gesehen?
Der was?
Das Fahrding im Freizeitpark von Disney. Da gibt es so eine neue Tron-Area, glaube ich. Und die sieht ziemlich abgefahren aus. Vielleicht nehmen sie das als Cross-Promo, weißt du, und sagen so und so viel, wenn wir den Film haben, für den Wiedererkennungswert, für den Ride, bringt es viel mehr Geld in unseren Freizeitparks. Weil die Leute geben ja Tausende von Dollar aus in den Freizeitparks. Also vielleicht wird das intern, gibt es irgendeine Zahl, die sagt, pass auf, wenn wir den Film zu Flucht der Karibik machen, alle so und so viele Jahre, benutzen die Leute so und so viel mehr diese Attraktion und kommen so und so öfter zu uns und bringen dann über den Zeitraum so viel mehr Geld rein. Verstehst du, was ich meine? Dass sie das cross kalkulieren und sagen, es braucht den Film, damit die Marke am Leben bleibt.
Ich finde es halt krass so, wenn du so in die Zukunft blickst, bei Disney scheint irgendwie der Knopf auch oder die Hand über diesem Greenlight-Button, den irgendwie einer in der Chefetage hat, ganz locker zu sitzen, zumindest dann, wenn es um Stoffe geht, die schon mal da waren. Weil wir haben ja schon mehrfach jetzt darüber gesprochen, dass eigentlich nur Fortsetzungen angekündigt werden, aber sind dann Sachen Frozen, klar, ist ein Milliardenerfolg, logisch, dass das fortgesetzt wird. Aber ich gehe mal mit dir durch hier.
Warte, was kann ich aus dem Kopf? Vaiana, Zoomania,
Toy Story? Ich meine eher so Sachen wie Tron, weil Tron ist eine Marke aus den 80ern und das war damals, es galt als Misserfolg. Das ist ein Flop gewesen in den Kinokassen damals. Dass der überhaupt eine Fortsetzung bekommen hat mit Tron Legacy, ist sowieso schon komisch gewesen. Eine Entscheidung, die man nicht so ganz nachvollziehen konnte. Aber jetzt, es wird kommen, Der Teufel trägt Prada 2.
Okay, aber das ist verständlich.
Ja, aber es kommen auch so Sachen wie Sister Act 3. Wo ich sage so, ey, Sister Act 2 mit Whoopi Goldberg ist aus dem Jahr 1995, irgendwie so in dem Dreh. Plötzlich Prinzessin 3 wird kommen, Super Troopers 3 wird kommen. Das sind ja ganz seltsame Sachen, ne? Neben dem üblichen, es soll eine Bambi-Verfilmung geben, aber Enemy Mine, kennst du das noch?
Nein.
Enemy Mine ist ein alter Film, wo ein Mensch und ein Außerirdischer eigentlich aus verfeindeten Rassen auf dem Planeten gemeinsam abstürzen mit Dennis Quaid und ich glaube Louis Gossett Jr. werden jetzt wahrscheinlich nur die Eingeweihten kennen. Aber genau deswegen denke ich so, what, davon gibt es eine Fortsetzung? Das ist ja absolut seltsam. Klar, das ist zum Teil alles voll über 20th Century Fox oder Walt Disney. Es soll ein Reboot zu Der große Navigator. Also so Filme, wo du denkst, so, ey, da sind die Marken lange, lange tot. Aber sie graben es nochmal aus, weil in Hollywood keine echten Drehbücher mehr, also es wird nichts Neues mehr geschrieben. Deswegen musst du dich dann an ganz altem, obskurem Kram vergreifen. Ich verstehe es nicht. Was war der Grund?
Ich verstehe es ehrlicherweise auch nicht. Aber ich, also gerade mit der Entwicklung bei Warner und den relativ vielen originären Stoffen dieses Jahr, ist es halt was, wo man auch bei Tron 3 dann ganz dolle merkt, dass das nicht mehr das ist, wie es funktioniert.
Ich glaube nicht, dass er in der Kasse funktioniert. Der,
nee,
wird,
gar nicht,
der wird baden
gar
gehen.
Nicht. So, ich hätte nicht immer eine Sache. Amrum.
Ja?
Da sind wir auseinander, glaube ich.
Ja, ich mochte den sehr. Aber ich bin auch Fatih Akin Ultra, würde ich sagen.
Ist ja nicht Fatih Akin.
Doch.
Nee.
Doch. Warum ist es nicht Fatih Akin?
Der hat den gemacht für einen Kumpel.
Ja.
Ja. Also Haag Boom, ne, so quasi langer Freund und Mentor, wollte diesen Film machen über seine Kindheit da auf Amrum. Und ich finde, Fatih Akin hat immer so einen Punch und ein Tempo und auch einen sehr tiefen Einblick in die Kulturen, die er erzählt, weil er auch mal sagt, da kennt er sich halt aus. Mhm. Ne? Und bei Amrum nimmt er so Themen, die alle da sind, aber es fühlt sich irgendwie, finde ich, immer nicht nach seiner DNA an. Und vor allem macht er große Themen ganz kurz auf und dann greift er sie nicht mehr auf. Zum Beispiel gibt es ja eine Szene, wo der Junge, ne, wie heißt der, Nanning, vor der Schule von seinen Freunden als nicht Amrummer bezeichnet wird. Und er soll zu den Flüchtlingsdeutschen sich dazustellen. Und dieses Thema deutsche Flüchtlinge am Ende des Zweiten Weltkrieges im eigenen Land, die als Feinde gesehen werden, obwohl sie Deutsche sind, noch im Zuge eigentlich des Nationalismus, ist ein total traumatisierendes, ist auch ein total verrät, also untereinander auf einmal Feinde zu sein, ein so großes, spannendes Thema, wo sich ganze Bücher wie Stay Away von Gretchen mit auseinandersetzen und wo richtig viel Schmerz. Ich habe in der Familie selbst einen, ja, was ist denn das? Tatsächlich ist das von meinem Kind der Urgroßvater, der so ein Vertriebener ist. Und ich habe letztens mit dem gesessen beim Familientreffen, hat er mal so erzählt und auch ein paar Sachen gesagt, die möchte ich jetzt nicht rezitieren, weil die einfach noch von einem Geistesgut aus alter Zeit sind. Aber wie viel Schmerz dieses vertriebenen Deutschen da haben. Und es wird so in einer Szene aufgegriffen und dann spielt es gar keine Rolle mehr. Konzentrationslager, einmal kurz Thema. Also du machst es auf, um es bedient zu haben, aber dann wird es nicht mehr aufgegriffen. Und dann würde ich sagen, lass es lieber, weil er macht viele gute Sachen, nämlich zu erzählen, wie auf so einer Insel Amrum ein Junge, das hole ich euch mal ab, für seine Mutter in den letzten Zügen des Zweiten Weltkrieges, die eine fanatische Anhängerin des Nationalsozialismus und auch dessen Vater nicht da ist, weil er ein hoher Nazi-Funktionär ist und sie nach der Geburt im Grunde nicht mehr sieht am Ende des Zweiten Weltkriegs, warum soll sie noch leben? Und das Einzige, was sie vor allem essen will, ist ein Weißbrot mit Butter und Honig. Und deswegen will dieser Junge für seine Mutter genau diese drei Zutaten besorgen, ertauschen oder die Mittel, um sie herzustellen, besorgen. Und auf diesem Weg wird er uns zu verschiedenen Menschen auf der Insel Amrum bringen, die wiederum in der Kontext des Zweiten Weltkrieges und ihrer Familiengeschichte uns quasi die Zerrissenheit dieser Insel zeigt, die aufgrund dessen, dass sie an Wasser liegt, überall auf der Welt verstreut Familienmitglieder hat, auch in den USA, aber eben auch deutsche Mitglieder. Und was für ein Schmerz das für die bedeutet, dass der Zweite Weltkrieg über das Deutsche Reich eingebrochen ist und dass die auch gar nicht so versöhnlich untereinander sind, auch als er beendet ist.
Ich fand den toll. Ich fand den wirklich toll. Ich habe das nicht gesehen, was du da, also oder anders.
Siehst du es, wo ich es jetzt sage?
Nee, okay. Bei mir ist es nämlich eher so, weil ich merke, da sind wir, glaube ich, unterschiedlich herangegangen. Der Film wurde, glaube ich, so ein bisschen vermarktet als das, was wir in Deutschland kennen, ne? Nämlich Zweite Weltkriegsaufarbeitung, irgendwie so ein bisschen Schuldkino, aber das ist der Film gar nicht, sondern das, was du am Anfang erzählt hast, Fatih Akin hat hier, glaube ich, das Buch eines Freundes, ne? Der hat, glaube ich, ein Buch geschrieben oder zumindest die Erzählung aufgegriffen und der hat sich zurückversetzt in seine Kindheit. Und was Fatih Akin hier macht, ist quasi diesem Kind zu folgen, diesem Jungen. Wie heißt der Junge nochmal?
Nanning.
Und Nanning, man erlebt das quasi durchgehend aus seiner Perspektive, beziehungsweise wir folgen diesem Jungen quasi überall hin und das bleibt da auch so herrlich. Der hat so diesen naiven Blick auch, der Junge. Ne? Die Mutter in dem Moment ist total herzzerreißend, wo quasi klar wird, der Nationalsozialismus ist besiegt. Adolf Hitler hat sich selbst hingerichtet. Hat die Mutter einen Nervenzusammenbruch?
Oder ist gefallen. Damals, zu dem Zeitpunkt, ist der Selbstmord gar nicht klar, denke ich.
Ich glaube, ja.
Also Nachrichten sagen, ist gefallen und hat bis zur letzten
ist
Sekunde
gestorben.
Gekämpft,
ja, genau,
glaube ich. Das ist
genau,
so
bis zur letzten
der Wortlaut.
Sekunde gekämpft, genau, das sagen sie durch. Und der Junge steht zu diesem Zeitpunkt vor dem Haus und er hört den Schrei seiner Mutter nur von innen. Das bleibt immer bei der Perspektive des Jungen und dann geht er rein und natürlich, wie das bei so einem Jungen ist, der Junge möchte Liebe, aber die Mutter ist überhaupt nicht mehr empfänglich für den Jungen. Und er sagt, Mama, wie kann ich dich denn wieder klar bekommen? Also sagt das nicht, sondern wie kann ich dir helfen? Und sie sagt, ich will nichts mehr, ich will nur noch, was du sagst, dieses Brot mit Honig. Und natürlich denkt sich der Junge, wie so ein Kind das auch denkt, so ein naiver Junge denkt sich nicht so, okay, eigentlich braucht die jetzt einen Psychotherapeuten.
Sondern ich glaube gar nicht, dass es naiv ist, sondern einfach nur kindlich.
Das ist kindlich, genau.
Ich glaub,
aber es ist ja naiv, so eine kindliche Naivität ist das ja.
Ja, okay.
Und mit dem Blick des Jungen hat der dann diesen Plan, er muss dieses Butterbrot dranholen mit Honig. Und das ist eine Odyssee, weil es gibt auf der Insel fast keine Güter mehr. Gerade sowas wie Honig ist dann schon Luxusgut und wir folgen ihm dann. Und währenddessen blicken wir durch die Augen des Jungen auf diese Insel und vor allen Dingen dieses Leben auf so einer Insel. Und das fand ich ein tolles Sittenbild. Ich fand das total, also der Film ist zum Teil so inszeniert, dass die Leute auf, ich glaube, in Plattdütsch ist das gewesen oder hoch,
Platt,
was, ja. War das Platt? Ich glaube,
ich weiß nicht.
So auf jeden Fall, als Deutscher saß ich da und dachte, ja, manche Wörter kann ich verstehen, bei 90% bin ich raus. Da gab es dann zum Glück Untertitel. Ne, die pflügen dann den Boden und dann sieht man, in einer Szene wird zum Beispiel ein Hase gefangen, getötet und dann ausgeweidet, alles schön auf der Kamera. Aber das ist halt so dieses Leben damals gewesen, so wie die sich über den Berg geholfen haben, auch gegenseitig, auch dieses kommunale Leben untereinander. Das fand ich total spannend, ist richtig gut beobachtet gewesen und aber alles immer aus dem Blick des Jungen, der seine Mission nicht verliert. Und diese ganze Nationalsozialismus-Sache, die findet nur am Rande statt. Also, dass diese Stadt entzweit ist und dass man merkt so, okay, Hitler ist gefallen und jetzt kommen die Ersten raus, die sich endlich trauen zu sagen, Gott sei Dank ist dieser Scheißkrieg endlich vorbei. Und sie müssen nicht mehr Angst haben, bei der Gestapo oder der SS oder wo auch immer angefeindet zu werden. Dadurch war das, wie gesagt, so ein spannendes Sittenbild, ein richtig toll gefilmter Film. Ich kann nicht meckern.
Also ich glaube, ein großer Unterschied zwischen uns könnte sein, so,
dass du ein Nazi bist.
So, und damit endet dieser Podcast. Wir haben bei uns zu Hause, Gina und ich, wenn wir sonntags unser Sonntagsschläfchen gemacht haben, in den vergangenen Jahren, nicht jetzt.
Wann macht ihr euer Sonntagsschläfchen?
Sonntags, halt.
Ja, aber wann?
Na, früher waren wir so spazieren gehen mit dem Hund, dann waren wir so fertig, was gegessen haben, kommen wir übrigens auf die Couch. Und dann gab es immer ein Mittel, über Jahre, Nord Story anmachen.
Aha.
Kennst du die Nord Story?
Nee.
So vom NDR die Nord Story mit ihrem geilen Erzähler und dem Intro ist dann immer so, die Saison bricht an in Langeoog. Auf Amrum stehen die Bänke still. So,
ja.
Was auch immer. Da geht es um die Inselbevölkerung ganz viel während der Saison, wenn die ganzen Touristen kommen, was muss gewacht werden? Der Imbiss, der Grill, hier wird noch. Und wir haben bestimmt 100 Nord Stories gesehen über Inselleben. Ja?
Ja.
Und deswegen, ich finde das total geil. Aber ich habe halt schon 100 Dokus gesehen über Inselleben. Und Amrum fängt genau diesen Vibe für mich ein.
Ja.
Du irgendwann mal Zeit hast und du willst was gucken, wo du so richtig friedlich bei einschläfst und dann wieder aufwachst und merkst, ach, die Welt ist in Ordnung. Nordstory Endlosschleife, die haben hunderttausende Klicks und ich wette, die Leute schlafen dabei einfach gut ein. Dieses Gefühl ist in Amrum drin und ich habe mich damit, obwohl ich noch nie auf einer deutschen Insel war, aber Amrum hat mir den letzten Kick gegeben zu sagen, komm, das machen wir jetzt mal. Wir wollen es dann auch nächstes Jahr machen.
Ja.
Und ich finde diese kindliche Perspektive interessant und diese Geschichten, vor allem wenn Deadlift Book zum Beispiel auftaucht.
Ja.
Der ist ein Flunderräucherer und der Junge muss sich da zum Beispiel verdingen, ja, nicht jetzt, muss sich da so ein bisschen verdingen, um auch was zu bekommen. Muss zum Beispiel in einer Szene eine Robbe ködern, indem er selbst eine Robbe spielt. Also ja, ist für sich genauso brutal wie auch witzig und erzählt total viel. Also Fatih Akin erzählt sehr viel über Gemeinschaft und Gesellschaft, ja, genau, auf einer Insel, oder? Aber das findet man nicht bloß auf Inseln. Also eigentlich könnte man auch sagen, ich meine, okay, wie jetzt als Berliner, aber ich wohne schon am Rand. Diese Dorf-Vibes, wo du sagst, einen Hasen aufnehmen. Du, bei uns werden auch die Wildschweine erschossen und ausgenommen und dann als Spanferkel auf dem Dorffest gegessen. Ja. So, das gibt's heute noch genauso, ne? Das ist einfach so, vielleicht ein Sehnsuchtsgefühl auch in so einer Welt. Ich fand's viel interessanter, was für ein Graben durch die Erwachsenen geht und wie der Junge das gar nicht versteht.
Ja.
Und verstehen kann.
Und das war für mich aber okay.
Ja.
Also ich fand, die kann man so ein bisschen vergleichen, auch mit in einigen Momenten mit dem, was Jojo Rabbit gemacht hat. Nur, dass es keine Komödie ist. Dieser Film ist nicht lustig. Aber für mich hat das gereicht, weil ich glaube, ich nichts erwartet hatte. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und vielleicht hätte ich mehr Nord Stories gucken sollen, aber dann ist es trotzdem für mich
noch... Ey, wenn du drüber stolperst, ein Riesentipp, Mann. Du kommst so richtig runter. Nord Story ist einfach die Entschleunigung.
Aber ich finde, weil du ja sagtest am Anfang, das ist kein Film von Fatih Akin. Ich meine, sowas wie Gegen die Wand ist auch sehr entschleunigt inszeniert. Auch wenn da immer wieder große Spitzen drin sind, aber die sind hier auch zum Teil drin. Es gibt so drastische Momente, aber ich finde bei Fatih Akin eh krass. Rheingold, ne, wie der goldene Handschuh.
Oh.
Chico. Dann
Chico ist was ganz anderes,
Soul aber Kitchen, ist krass. Soul Kitchen, dann aber auch Gegen die Wand, jetzt der. Das sind alles zum Teil wirklich grundlegend unterschiedliche Filme. Also das, finde ich, zeichnet ihn ja unter anderem
aus dem Nichts.
Aus dem Nichts, ja. Dass er echt so durch die Genres wandelt und durch die Stimmungen wie so ein Grenzläufer, der da sich überhaupt nicht dran stört, der sich davon nicht aufhalten lässt. Ich bewundere den. Ich hoffe, dass wir den eines Tages mal hier im Podcast haben, weil es für mich der beste deutsche Filmemacher.
Fällt wieder auf. One Battle After Another, Warner, Amrum Warner.
Ach stimmt, der ist da auch ist, von Warner.
Da ist die Kohle, David, die Kohle.
Ja.
Hast du wieder von Fatih Kohle
Fattig,
gekriegt.
Fatih, ja, ja.
Ja, schade eigentlich, weil... Jetzt können wir ja mal drüber reden kurz. Vor einem Jahr ungefähr kamen Nachrichten von dem Produzententeam von Amrum.
Haben wir neulich schon mal drüber gesprochen gehabt, ja, ja.
Ja, ey, hier, und da müsst ihr am Set sein und da müssen wir was
wir
machen.
Wir wollen euch von Anfang an involvieren.
Und ihr, da haben wir den Podcast und das wird voll geil. Und dann irgendwie, ja. War, Achtung, Wortspiel, Ebbe.
Ich glaube aber, weil Fatih Akin das selber nicht wollte. Also verstehe ich auch. Also du drehst da deinen Film und dann kommen da so zwei Fatzken an. Ja, das sind zwei Influencer. Der hat noch nie von uns gehört und dann sitzen wir
da
rum.
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du... Ach, ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, weil uns auch ziemlich viele Regisseure folgen.
Ja.
Influencer... Ist das so? Ich habe ein paar, die mir immer schreiben und bei dir reagiert ja dann auch dein geliebter Uwe Boll oder Leute aus der Filmbranche. Und wenn man so unterwegs auf Veranstaltungen, kriegt man doch mit. Und das ist ja auch schön, wie viele Leute uns
da. Dennis Gansel meinte das ja neulich auch, dass er...
Genau, sein Schwager gleich hier, die Kritik. Also das ist schon alles sehr vernetzt. Björn hat mir auch nach Monster sofort mit der Kritik, weil er die deutsche Stimme von Charlie Hunnam ist so. Ich glaube, wenn du Influencer sagst, das ist abschreckend. Aber ich glaube, wenn zum Beispiel jemand uns guckt, dann würde man auch relativ, gar nicht mehr vorstellen, sagt, oh, das ist doch eigentlich nicht uninteressant. Wir wollen ja nichts Böses und sie wollen ja, also ich glaube nicht.
Ich bin jetzt kein Fan von Setbesuchen. Ne? Also
ich habe das so lange nicht mehr gemacht, dass ich, also mit dir würde ich das auf jeden Fall nochmal machen, vor allem wenn es in Deutschland ist. Also Amrum war ich noch nie, würde mich auch einfach interessieren dort.
Ich habe ja mir schon einige Sets angeguckt und weiß, das ist irre langweilig. Also da passiert ja dann auch nichts.
Aber das drumherum?
Setarbeit ist echt so, ne, ist viel Sitzen, Warten. Bis dann so eine Einstellung eingerichtet ist, dauert das eine Ewigkeit und da hat man ehrlich gesagt gar nichts von. Und im Rahmen dessen passieren dann Interviews meistens, die aber für die Regisseure oder die anderen dann eigentlich eher störend empfunden werden. Und deswegen bin ich eher ein Fan davon, lass auch hinterher drüber sprechen. Kommt zur Promo bei uns vorbei, Ne, auch da kriegen wir dann ja leider kein Geld. Da kann sich auch mal was ändern hier.
Das ist ja wirklich, ey.
Bonne. Also das Geld, was ihr uns für die Kritiken bezahlt, da könnt ihr mal was für die Interviews abzwacken. Müssen wir eigentlich so, bewegen wir uns im rechtlichen Rahmen, wenn wir...
Nein, also das würde ich...
Satire
also
und Sarkasmus.
Das, was David eben gesagt hat, ist Spaß gewesen. Fertig. So, also never ever würde ich irgendjemanden Strick draus drehen. Und vor allem will ich den Richter oder sehen, der sich 230 Folgen anguckt, um im Kontext zu entscheiden.
Welches ist ein Richter, der Fan ist und sagt, ja, so, die beiden Schweine kriege ich ran. Jetzt habe ich endlich die Folge gehört, wo sie...
Ihr kommt 10 Jahre ins Gefängnis oder macht eine extra Folge für mich.
Genau.
Alles klar.
Und du so, nee, habe ich keine Zeit für.
Also Amrum ist aber so oder so ein guter Film auf seine eigene Art. Mich hat er nicht überwältigt, aber ich fand ihn auch okay. Also ich habe mir nur ein bisschen mehr erhofft, weil eben Fatih Akin, David fand ihn ganz toll. Ich würde sagen, Nord Story in Grau. Und historisch.
Ich finde, dass es mal endlich kein Betroffenheitskino ist aus Deutschland über den Zweiten Weltkrieg und das finde ich gut.
Du meinst da, wo sie sagt, es macht keinen Sinn mehr für mein Baby weiterzuleben in dieser Welt?
Du, das ist meine generelle Laune, die ich jeden Tag habe. Von
alles klar.
Für mich ist es Happy
Dann
Time.
Dann bist du ja ein richtiges Monster.
Sozusagen, ja.
Ja. Wie viel hast du geguckt von Monster, die Ed Gein Story?
Na, alles.
Was? Wirklich?
Mhm, ja, also ich habe dann irgendwann angefangen zu spulen in Situationen, wo ich gemerkt habe, das finde ich total blödsinnig. Das waren für mich insbesondere 2 Einwürfe, die immer wieder gekommen sind.
Viele schreiben Psycho und die KZ-Geschichten.
Ja.
Alle beide?
Das finde ich so ein Blödsinn. Das finde ich so dumm, was der Film oder die Serie da macht. Also Monster ist die neue Serie von Ryan
Murphy.
Der erste Teil ging um Dahmer. Und letztes Jahr habe ich ja total abgefeiert die Menendez-Story der beiden Menendez-Brüder, die ihre Eltern erschossen haben. Da haben sich auch viele aufgeregt, weil was ihm immer wieder vorgeworfen wird, ist so eine Sensationsgier oder sensationsheischende Erzählung, eine Sexualisierung und dass er es mit der Wahrheit nicht so wirklich ernst nimmt. Es wird gebogen und gelogen zum Teil. Es werden Sachen erfunden. Bei den Menendez-Brüdern wurden zum Beispiel so ein paar Sachen auch so, dass es da so untereinander so homoerotische Anwandlungen oder Vergewaltigungen sogar gegeben haben soll. Bei Dahmer hat er sich noch am ehesten dran gehalten und bei Monster tickt er jetzt völlig aus.
Bei
Ed Gein, genau. Ed Gein, das ist der neue Fall jetzt. Ed Gein, da erzählt er Sachen, die nicht stattgefunden haben, nachweislich. Man muss dazu sagen, als Ed Gein, einer der, ich würde sagen, Top 3 bekanntesten, neben Jeffrey Dahmer und Ted Bundy, glaube ich, die Nummer 3 in den USA.
Charles Manson.
Charles Manson hat ja nicht selber getötet.
So, aber du weißt, dass er in diesem Kosmos.
Er, in diesem Kosmos, aber von den 3 großen Massenmördern.
Arlene Warner?
Nee, das ist die aus... Ach so, das ist die von Charlize Theron gespielt
ja,
wurde.
Die.
Es gab noch John
ist
Wayne
egal,
Gacy.
Dennis hat Top 5
John
oder
Wayne
Top
Gacy.
10.
Er ist der, auf dem Texas Kettensägen Massaker basiert, auf dem Psycho basiert, auf dem ganz viele Sachen wie das Schweigen der Lämmer basieren. Das macht euch die Serie auch im Laufe der Serie klar. Er ist so der Original Influencer, will man euch quasi
der
sagen.
Der OG-Serienmörder.
Exakt. Und als der gefasst wurde, hat er, glaube ich, 2 Morde zugegeben. Die sind ihm, glaube ich, konkret nachgewiesen worden. Ich bin mir nicht sicher, ob da sogar noch weitere Morde...
Gut, eine Frauenleiche hing in seiner Scheune.
Der, seine ganze Wohnung war ja voll mit Lampenschirmen, die er sich zusammengenäht hat aus Menschenhaut.
Getrockneten Vulven.
Vulven, genau. Also das ist schon echt, da war was los bei dem. Und daraus eine Serie zu machen, das ist dann irgendwie klar, dass das die Gemüter erhitzen wird, weil wie inszenierst du das? Und ich finde, dass sich Ryan Murphy für eine Nummer entschieden hat, die ich absurd finde. Absurd.
Also es ist so düster und dark wie bisher noch keine der anderen, finde ich. Auch so explizit.
Ja, aber ich finde, dass all das, was man in der ersten Folge vielleicht erkennt, was wohin es vielleicht gehen könnte, wird komplett fallen gelassen. Weil ich dachte so, naja, es könnte natürlich sein, dass er versucht, ein Psychogramm dieses Killers zu erarbeiten. Dass er vielleicht einfach zeigt, so wie ist der... Ne, dass er sich versucht hereinzufühlen, wie ist der aufgewachsen. Ne, viele stören sich schon daran, dass er ihn überhaupt vermenschlichen möchte, indem er sagt, naja, der ist ja auch ein Opfer gewesen, weil er selbst unter seiner Mutter vor allen Dingen gelitten hat.
Ja, oder eben psychisch krank, ne? Dass er dieser Approach, der ja für nicht schuldfähig auch bekannt wurde und in der Psychiatrie landet und dass er natürlich diesen Taten, zu denen man Abstand haben sollte und die man auch verurteilen muss, versucht zu erklären, dass die Person, die es getan hat, eigentlich auch keine Schuld daran hat.
Das finde ich persönlich nicht schlimm.
Genau, aber das finde ich immer auch ein Ja, aber
ist ein Gratwandel.
Das, genau, und dann wie, genau, das finde ich nicht schlimm. Wie du es dann tust.
Genau, das
so.
Ist das Wichtige. Ne? Das muss ja. mit Fingerspitzengefühl passieren, weil denn dass da irgendein Hintergrund passiert und jemand nicht einfach böse geboren wird, ich glaube, darüber sind wir uns mittlerweile einig, dass uns nicht der Teufel in den Knochen steckt, sondern dass es, glaube ich, eine Mischung ist oft aus einfach, du wirst manchmal krank geboren, weil so eine so Sachen wie, ich glaube, Psychopathie, wenn man es überhaupt so nennt, das kann tatsächlich so eine Krankheit sein, mit der du auf die Welt kommst. Und es ist natürlich ganz, ganz viel, wie bist du groß geworden? Und wenn das beides dann auch noch aus den Fugen gerät oder überlappt sich, ja, daraus entstehen dann solche Geschichten. Und das versucht die Serie irgendwie zu arbeiten, aber es ist auf eine Weise, wo ich dachte, das ist ja furchtbar. Eine Sache, die mich immer wieder gestört hat, ist, dass ganz am Anfang bekommt Ed Gein von einer Freundin einen Comic geschenkt von nicht Ilse, sondern der
Ilse,
Bitch von
Ilse Koch.
Ilse Koch, der Bitch von Buchenwald, die gab es tatsächlich.
Oder Witch, die Hexe von Buchenwald.
Die gab es tatsächlich. Hier wird sie so als Comicfigur dargestellt und die Serie macht das ganz häufig so, dass sie völlig unvermittelt rüberwechselt in ein Traumszenario, wo man das Schaffen und Wirken von Ilse Koch sieht und sie dann in so einer Nazi-Burg irgendwelche Experimente durchführt und auf Pferden durch Nazi-Partys reitet. Dann in der zweiten Folge passiert das, glaube ich, schon direkt, gibt es dann einen anderen Ausstecher und zwar sehe ich plötzlich Alfred Hitchcock. Da war ich ganz so, die Serie macht das auch erstmal gar nicht klar, da ist dann plötzlich ein fülliger Mann, der seltsam spricht und erst als dann jemand sich als Anthony Perkins vorstellte, war mir klar, ach, das ist das Set von Psycho. Und das macht die Serie gar nicht klar. Und du denkst so, ey, war jetzt nicht gerade Ed Gein dabei, irgendwie eine Leiche auszubuddeln? Plötzlich bin ich jetzt hier.
Viele stören diese Zeitsprünge. Für mich war das irgendwie relativ klar, ja, dass er anscheinend die Einordnung in den popkulturellen Kontext, weil er mit Ed Gein so ein Fandom das erste Mal aufkommt anscheinend.
Naja, nicht Fandom, sondern eher so, es wird so klar.
Und eine Faszination, die auf einmal die Massen erreicht.
Ja, Alfred Hitchcock oder die Figur, die Alfred Hitchcock, als der sie dargestellt wird, der sagt hier dann an einer Stelle, ich möchte den Leuten etwas zeigen, was sie so noch nicht gekannt haben. Bisher, wenn Horror im Horrorkino sind halt Monster aufgetreten, Zombies, Werwölfe, hast du nicht gesehen, aber dass wir, die Menschen, das hinbekommen, das trauen sich die Filme meistens nicht zu zeigen, weil wir als Menschen natürlich auch nicht wahrhaben wollen, dass wir vielleicht sogar das größte Monster sein könnten. Und das wollte er mit Psycho zeigen und deswegen hat er sich inspirieren lassen von eben dem größten Monster, das er kannte und hat sich mit einem Mann unterhalten, das sieht man am Anfang, der das Buch Psycho geschrieben hat, auf dem er dann den Film hat basieren lassen. Der hatte das nämlich auf seinen Recherchen, der originale Autor, über Ed Gein basieren lassen. Und dadurch ist der halt direkt, ne, die Figur gewesen, die Anthony Perkins Figur, ich weiß gerade gar nicht mehr, Norman Bates heißt er ja im Film. Aber was er der
und
Film
auch der dann, Vater von Osgood aber, Perkins, dem Regisseur,
genau,
von dem
er was der Film dann aber auch macht. Und da dachte ich, was soll der Scheiß? Er zeigt das Privatleben von Anthony Perkins und stellt ihn als, ne, auch seine Geschlechteridentität beziehungsweise seine sexuellen Wünsche.
Ja,
und ich dachte, was soll das denn jetzt? Das ist sein Privatleben. Ich wusste überhaupt nicht, dass das der Fall ist. Aber ich habe mich auch gefragt, was hat denn das in dieser Serie zu suchen? Und es ist immer so bei Ryan Murphy, dass alles nicht nur sexualisiert wird, sondern eben auch auf eine Weise so übersensationalisiert, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann, das Wort fällt mir gerade nicht ein.
Sensationsgier.
Ja, sensationsheischend, sagt man ja eigentlich. Das ist, ich dachte so, bleib doch bei der Figur. Und das macht er so häufig, dass ich immer wieder aus der eigentlichen Situation herausgerissen wurde. Und was mir dann immer mehr aufgefallen ist, mit jeder Folge wurde das mehr. Ich habe mich nie angespannt gefühlt. Ich war nie nervös. Ich habe nie diese, das ist so düster und dreckig wie nie zuvor. Und eigentlich sind die Dinge, die hier passieren im Hintergrund, nämlich dass jemand Vulven abschneidet und aus Menschenhaut Dinge bastelt, das ist mir nie so vorgekommen, dass mich das in irgendeiner Weise bedrückt oder belastet hat, weil sich das nicht auf den Zuschauer überträgt. Vielleicht wäre das auch zu krass gewesen, aber das ist für mich ein ganz klares Versagen der Inszenierung in diesem Fall. Und das Ende, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wir können es ja natürlich nicht spoilern, aber was ist denn da los? Also es ist total seltsam, wie sie rausgehen auch noch.
Zum Best-of. Es kreuzt sich auch irgendwann mit Mindhunter, muss man
ja
auch sagen.
Genau. Und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die nicht, es wird dann in dieser Serie so getan, als hätte er zu der Verhaftung von Ted Bundy geführt, was so ein bisschen so an Schweigen der Lämmer erinnern soll. Und es ist nicht wahr. Diese Frau, in die er sich da verliebt hat, diese ganze Geschichte ist erstunken und erlogen. Dass er seinen Bruder ermordet hat, ist nicht belegt. Es gibt
an der Stelle wirkt es für mich so, als würde eine Perspektive gezeigt werden, die die von Ed Gein ist und aufgrund dessen, wie er krank ist, nicht der Realität entspricht.
Ja, aber das wirkt bei einer Figur so, da gebe ich dir recht, aber bei anderen Sachen, da müsste man es dem Zuschauer zumindest klarer erklären. Du kannst nicht eine Geschichte über so einen Mann...
Genau, das ist das Problem. Das Problem ist, Leute könnten denken, das wäre so gewesen. Und ich habe das Gefühl, über Ed Gein ist so viel bekannt, dass Ryan Murphy etwas erzählen wollte, was im Raum steht.
Ja.
Ne? Also so wie man sagt, okay, 2 Morde wurden ihm nachgewiesen. Er selbst sagt, er hat 30 Leichen geschändet, aber bei 20 ist er in Trance wieder aufgewacht, hat die wieder vergraben. Aber 10 Frauen hat er dann doch mit nach Hause genommen, um die Haut von denen abzuziehen.
Ja.
Und hat er auch wieder teilweise Knochen zurückgeführt. So, aber was ist eigentlich die Wahrheit? Waren es vielleicht doch nicht 2, sondern 5 oder 10, die er ermordet hat? So in diesem Nebel stochert er rum und versucht dann eine Perspektive von Ed Gein aufzumachen. Ich sehe das halt so wie, ich meine, er ist ja auch in der American Horror Story, ne? Der Macher, glaube ich.
Kann sein. Er hat Glee gemacht. Ich weiß nicht, ob er American Horror Story inszeniert hat.
Oh, ich habe das irgendwie immer erzählt.
Ja?
Vielleicht musst du es machen.
Hättest du mich mal rübergucken lassen.
Aber was soll ich machen? Also ich finde, und da haben wir ja am Anfang drüber geredet, dieses Aufregen ist Teil der Spekulation dieses Formates, glaube ich. Ne? Und ich glaube, woraus er lernt ist, wie bei Jeffrey Dahmer, nicht den Nachfahren der Opfer zu nahe kommen zu wollen. So, das ist bei Ed Gein gar nicht so das große Thema, glaube ich, weil der hat 2 Frauen umgebracht, die seiner Mutter ganz ähnlich waren. Und da ging es immer mehr um den Mutterkomplex und die werden auch hier relativ kurz gehalten in diesem Film. Worüber wir gar nicht geredet haben, es kommt zum Beispiel auch ein Love Interest dazu, den es gar nicht gibt.
Genau, den meinte ich.
Womit aber quasi wie bei Charles Manson quasi so dieser, also ich habe das Gefühl, Ryan Murphy möchte erzählen, die Begeisterung für diese Art Morde, weil es auch eine Figur gibt, die sich quasi daran orientiert und ihr eigenes Schaffen anfangen möchte, in diese Richtung zu entwickeln. Mhm. Und dadurch entsteht eben diese Orgie an Serienmördern, die alle sagen, oh, du bist der Erste gewesen, du bist das Original in dieser Serie. Und ich verstehe, wer sagt, okay, das ist der Fall, man sagt, das ist diese Figur, mit der hat das alles angefangen. Das nur dann ergibt für mich dieses popkulturelle Einordnen, dieser Psycho-Set und Alfred Hitchcock sind, das Privatleben von Anthony Perkins nicht, da gehe ich dir voll recht, nur deswegen ergibt das für mich Sinn, da reinzugreifen und zu zeigen, wie die breite Masse dann in den 60er Jahren auf einmal eine Faszination entwickelt hat, dass sie dann auch Briefe und Bekenner schreiben. Und das kennt man ja alles bis hin zu Charles Manson, wo die Frauen ja regelrecht verfallen sind. Oder dann wiederum bei Leuten wie bei einem John Lennon, man sagt nie den Namen des Mörders. Aber das wurde halt ein großes Thema bis heute mit den True Crime Podcasts, die ganze Arenen füllen. Ne? Also es zeigt ja, dass dieses Interesse gigantisch ist. Ich kann das gut, auch ich habe Zeitverbrechen ganz lange gehört. Es gibt dieses Interesse für den Abgrund des Menschen. Und diese Sachen werden geschaut. Und deswegen weiter, die 4. Staffel kommt. Ne? Ist schon klar, mit Lizzie Bone.
Ja, ja.
Mit Lizzie Bone. Und aber Charlie Hunnam ist wieder dabei und Vicky Krebs.
Ich finde, du musst nicht mit dem Finger auf mich zeigen, weil...
Nicht
du, so. Sondern Ryan Murphy macht das ja. Also es gibt ja sogar eine Szene, da sitzt dann Alfred Hitchcock in einem Kinofilm, der ist released worden nach seinem Psycho. Da regt er sich dann an dieser Stelle darauf auf und sagt dann, schau, was ich angerichtet habe, weil er in irgendeinem ganz miesen, billigen Slasher-Film drin sitzt und die Leute, die schreien um ihn herum, weil Frauen gequält werden in der Szene. Und damit will er dann sagen, er hat das losgetreten und das hat sich dann weiterentwickelt. Und Ed Gein war der ursprüngliche Ausgangspunkt. Und es ist, irgendwo geht es um die Natur des Menschen und irgendwie aber auch nicht, weil Ryan Murphy sagen will, guckt mal, ihr schaut das alle und seid aber irgendwie angewidert und gleichzeitig wollt ihr den Finger auf mich richten, weil das wird ihm ja durchaus vorgeworfen. Diese Sensationslust wird ihm vorgeworfen und die Leute gucken diese Sachen aber und sagen, guck mal, der ist sensationsheischend. Und da gehe ich nicht mit, weil ich wirklich der Meinung bin, du kannst solche Sachen gut inszenieren, du kannst sie einfühlsam inszenieren, du kannst Schrecken, sowas wie 7 zum Beispiel oder das Schweigen der Lämmer, die funktionieren dann auf filmischer Ebene und die bedienen natürlich auch einen gewissen Sensationsgrad in dir. Du willst unterhalten werden, du lässt dich ausgerechnet von Filmen unterhalten, wo man sagen müsste, wie kann dich denn ein Massenmörder oder sowas wie Hannibal Lecter, wie kann es sein, dass der dich unterhält? Aber das ist nun mal die Natur des Kinos, der unter auch ein bisschen, was du sagst, wir Menschen sind fasziniert von den Abgründen, die wir selber als Menschen fähig sind zu tun oder zu erreichen sind. Aber ich sehe nicht den Punkt, warum er jetzt in der 3. Staffel plötzlich sagt, so, ha, guck mal, ich hab euch. Und ich denke so, wo hast du uns? Das ist da so wie nach unten treten. So, es ist doch klar, dass es so ist. So, ne? Also ja. So wie eine Selbstverteidigung auf großer Bühne, aber wie gesagt, auf die schlechtestmögliche Form inszeniert. Es gibt diese eine Szene, ich glaube, das war in der 3. oder 4. Folge, wo am Ende plötzlich, er bringt gerade jemanden um und dann schneidet es rüber ans Filmset von Texas Kettensägen-Massaker 1 ja, oder 2. Und
ich dachte, Säge in
what the fuck, was soll das? Das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können und damit endet die Folge dann.
Na, da habe ich gedacht, das ergibt, also es ergibt Sinn von dem, was du über die Figur erfährst, warum er die Vorlage für Psycho ist oder warum er auch ins Schweigende Lämmer reinpasst. Aber nicht für das Texas Kettensägen-Massaker, weil er irgendwie mit einer Kettensäge hantiert. Weil er wirkt ja wie so ein ganz zierlicher, gedrungener, introvertierter von seiner Art.
In der Leatherface setzt sich ja auch die Gesichter seiner Opfer auf. Und dann gibt es halt diese eine Szene mit dem Blecheimer und dem Hammer, die ja offenbar von Ed Gein übernommen wurde. Auch da wage ich mal zu bezweifeln, dass Ryan Murphy genügend darüber weiß. So, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob Ed Gein so viel Einblick darin gegeben hat, wie er seine Opfer ermordet hat. Weil der, wie gesagt, sehr verschlossen gewesen sein soll dahingehend und sich nicht so richtig sicher war, was er da eigentlich angerichtet hat. Deswegen wurde er auch für unzurechnungsfähig oder für wahnsinnig erklärt. Ihr könnt euch das angucken und ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten bei dieser Serie. Ich glaube, es gibt die Leute, die das wirklich gut finden, so wie du, weil sie es auf der einen Perspektive gucken und dann finden es aber auch, ich habe jetzt von vielen Leuten gehört, die es richtig mies finden. Also auch bei Reddit ist das so die Stimmung. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich die Menendez-Nummer so gut fand, aber weil das auch einen anderen Vibe hatte.
Wir schauen mal, in der vierten Staffel kommt Charlie Hunnam und Vicky Krebs wieder.
Was denn da?
Da geht es um Lizzie Borden. Die soll ihre Mutter und ihren Stiefvater, ihren Vater und ihre Stiefmutter 1982 erschossen haben oder ermordet haben. Und da spielt Charlie Hunnam den Vater. Vicky Krebs spielt die Haushälterin, die als einziges während der Morde da war.
Okay.
Gucken wir mal, was damit auf sich hat. So, wir haben schon wieder ganz schön Zeit. Aber eine Sache, über die wir auf jeden Fall reden wollten, ist, nämlich bei Tron Ares, haben wir nicht einmal bei der Kritik erwähnt, gibt's die Musik von Nine Inch Nails und die geht ab.
Bumsmusik.
Und da hat David gesagt, wollen wir nicht mal so ein bisschen zusammentragen, Filme mit krasser Musik, Soundtrack oder Songs, die so für die Ewigkeit sind, die auch größer sind als die Filme, da wo man vielleicht zwar, wenn man den Song hört, an den Film denkt, aber die für sich fortbestehen.
Ja,
und da so richtig konnte man mal wieder nicht, wie, was ist ein Film auf der Erde und im Weltall?
Na, du wolltest dann plötzlich, kamst du, ja, und dann habe ich dieses eine Lied aus und ich dachte so, nee, was hast du, du hattest was Konkretes gesagt und ich so, nein, keine klassische Musik, keine Orchestermusik, sondern gesungene Pop-Songs.
Ja, weil ich gesagt habe, glaube ich, American Beauty.
Ja.
Dieses dam da dam da dam dam dam, das wird immer wieder aufgegriffen. Liebe ich halt. Kann ich doch auch lieben. So, womit fangen wir an?
Komm. Ich dachte, wir sagen einfach mal so nacheinander so Filme, die uns einkommen, wo ein Song oder ein Sound, ich meine, wir
brauchen mindestens einer.
Ich glaube, aufgewachsen bin ich ja noch mit Dirty Dancing. Ich will jetzt da keinen Song nennen, aber das war damals übelst der Ding.
Da sind gleich vier Songs also drin. Das fängt ja schon an mit She's Like the Wind. Die Szene, wo sie ist mit dem Kopf an seiner Brust. Er muss gehen, kann ich bei seinem Baby bleiben. Fährt ab, der Staub in der Luft. Sie weint hinterher. She's Like the Wind.
Ja.
Just a fool to believe. Das ist mega.
Und das knallt heute noch, ne? Die Songs sind zeitlos.
She's everything I need. Und dann natürlich Time of My Life. Klar, die Hebelfigur.
Oh,
den letzten
so
Tanz der Saison tanze immer ich mit meinem Baby.
Hat denn nicht Patrick Swayze, haben nicht einen Song Patrick Swayze und Jennifer Grey selbst auch gesungen?
Das ist, glaube ich, der, wo sie tanzen und du siehst auch seinen krassen Rücken damals, wo sie üben. Ich habe die Melone getragen, als sie nach oben kommt zu der Party.
Ja.
So dieses Stay da, da, just a little bit longer. Und der Eröffnungssong, weil das ist ja dieses Feriencamp, ist auch noch, das ist der vierte. Also mindestens vier große Songs bis heute sind aus Dirty Dancing.
Ja.
Und das ist eine fette Ausbeute.
Genau, das ist ein Soundtrack, den man nennen kann.
Ich habe gerade voll viel geredet.
Ja.
Okay, mach.
Nee, sag mal deinen.
Ich
wollte den gar nicht nennen.
Ach so.
Ich wollte eigentlich so als Intro sagen, so das ist so einer, den kennt man auch als Gesamtsoundtrack.
Ja.
Ich habe mir in meinem Leben ganz viele Soundtracks, so klassische gehört und ich habe, glaube ich, ich habe den Soundtrack mir von The Crow geholt, von, ich glaube, von Spawn. Von Spider-Man 1 oder 2 habe ich mir den geholt, so weil ich da die Songs drauf und Batman. Batman Forever und Batman und Robin habe ich mir beide geholt. Hold Me, Kiss Me, Kill Me, Thrill Me oder Kiss From a Rose, den habe ich geliebt, den
also
Song.
Also David meinte halt eben so, soll er auch gesungen werden. Ne? Also da muss man sagen, hat Disney auch eine Bedeutung.
Ja.
Für alle. Also würde ich, für mich also ganz klar, Nummer eins steht da erstmal König der Löwen drin.
Und welcher? Ich habe nämlich auch einen von König der Löwen.
Also König der Löwen, für mich die Nummer eins, weil es immer große Liebe war. Wie soll ich es erklären? Genau, das ist das Gleiche. Can you feel the love tonight?
Ja.
Ist ja so many things to tell her. Wo er sagt,
so
wo er quasi sagt,
Song.
Ich muss ihr so viel erzählen, aber wie soll ich die Wahrheit über meine Vergangenheit erzählen? Und sie sagt
ja.
so, und sie sagt so, was versteckt er? Ich sehe doch den König in ihm, warum will er nicht der König sein? Und dann noch als Intro Timon und Pumba sagen, scheiße Mann, jetzt verlieben die sich, dann sind wir alleine und heulen am Ende. Super Nummer. Ne? Aber ich kann halt auch von diesem Film alles mitsprechen.
Gesungen von Elton John, ne?
Ja, ich mag aber die Filmversion lieber.
Genau, die ist dann ja von den Schauspielern gesungen.
Jeder auf der Welt gefühlt weiß bei Hakuna Matata, dass diese zwei Worte...
Den kann ich nicht mehr hören.
Ist ja auch egal, aber unabhängig, ob du ihn hören kannst oder nicht, hat der einen Grund, du kannst ihn nicht mehr hören, weil er so oft gehört wurde.
Aber Can You Feel the Love Tonight kann ich noch hören.
Na und natürlich, wenn jemand, Safenia, Circle of Life, Mann.
Ich als Fan von Ariel, die Meerjungfrau, küss sie doch.
Unter dem Meer, ach so.
Küss sie doch.
So
ein, und diese Nummer ist auch so geil gemacht.
Unter dem Wasser ist auch viel nasser, unter dem Meer.
Ja.
Ist natürlich super. Wo wir gerade dabei sind, habe ich heute dann, ich habe natürlich auch noch beim Recherchieren Songs angemacht, auf Englisch oder auf Deutsch. Auf Deutsch ist das Märchen schreibt die Zeit in des Dichters Kleid, die Schöne und das Biest. Das ist einfach super schön.
Das ist so ein fettes
das
Ding.
Das ist so schön. Und im Original, die Tasse singt das ja, hat sie noch so eine ältere Stimme und sagt am Ende noch so, jetzt ist aber auch Schlafenszeit, gute Nacht. Super
schön. Da kommen mir immer die Tränen,
super
wenn der Song läuft.
Schön. Die Schöne und das Biest, super schön. Okay, warte, an der Disney-Front mache ich jetzt gleich noch. Ich meine, das ist nicht mehr Zeit als... Also, pass auf, jetzt sage ich mal eine Sache, die habe ich noch nicht gesagt. Ich habe Gina auch um Erlaubnis gefragt. Meine Tochter. So, erstmal sage ich, wir haben eine Tochter. Während des Windelwechsels habe ich die ganzen Monate immer... Ja, okay, das ist jetzt 11 Monate. Habe ich immer beim Windelwechseln ganz oft gesungen... I can show you the world. Weil ich immer denke, das ist eine Liebesgeschichte, aber ich denke auch so als Papa, ich kann dir die Welt zeigen mit all ihrem Glanz und allem, was da kommt. Und so, und dann sage ich immer so on the magic carpet ride und denke, hab immer seit Monaten, also schon von Anfang an singe ich Aladdin ihr vor, wenn Windelwechseln ist. Und sie guckt dann auch immer, weil ich denke, das ist ein so schönes Lied, um zu sagen, ey, wir werden so viel erleben und die Welt entdecken. Deswegen hat für mich Aladdin und dieser besondere Song, na klar, dieses Arabian Nights, wie das schon anfängt, auch super cool. Aber dieser Song hat so eine entdeckerische Ebene.
Ich war mal in Hamburg im Aladdin Musical und das war auch so ein Brett. Also ich habe keine andere Show gesehen von Disney, weil es gibt ja noch das König der Löwen Musical.
Das mochte ich nicht.
Nee?
Okay. Das war ganz traurig.
Aber das Aladdin Musical war toll.
Weil Zazu hat Helene Fischer gesungen. Kennst du die Szene in König der Löwen? Da Zazu ist in diesem kleinen Käfig drin und singt irgendwie bum, bum, bum und Scar sagt, oh Zazu, sing noch mal was Lustiges. Und er sagt so, sur le pont d'Avignon, da, da. So, und im Musical singt er atemlos durch die Nacht. Zumindest an dem Abend, als ich da war. Und ich war so, oh nee, bitte nicht, ey.
Okay.
Das ging gar nicht für mich.
Das hat dich rausgerissen.
Und der Simba-Darsteller war so mies, dass ich froh war, dass Simba irgendwann erwachsen wurde.
Ich habe als... wie alt war ich? Ich glaube, 11 habe ich einen Film gesehen im Kino, den gucke ich heute noch gerne. Ghost, Nachricht von Sam.
Auch
Patrick Swayze. Und da gibt's am Ende diesen übelst traurigen Song, dieses Martin spielt die ja jetzt, das sagen wir eben noch, spielt die im Hintergrund so ein bisschen leicht ein, da hört ihr es besser, als ich den jetzt singen könnte. Unchained Melody von den Righteous Brothers. Ist ein übelster Klassiker gewesen. Der war damals, der war, glaube ich, in den Charts, wurde der auch platziert und alle haben den gehört und sind sofort in Tränen ausgebrochen, weil sie an Demi Moore und Patrick Swayze, wie er so als Geist mit ihr nochmal diesen letzten Tanz, bevor er in den Himmel fährt. Das zerreißt einem das Herz. Dieser Song wirkt krass und er wirkt auch immer noch. Und zur selben Zeit war noch ein anderer Song in den Charts, der, obwohl ich habe den Film nie gesehen, war damals I Will Always Love You von Whitney Houston.
Bodyguard!
Ja, von Bodyguard.
Oh, geil,
Bodyguard. Eigentlich ein Remake von Dolly Parton hat den Original-Song, ist also ein Cover. Aber das war...
Hast du die Bodyguard gesehen?
Nee, interessiert mich nicht.
Alter, Kevin Costner zu richtigen Top-Zeiten. Auch ja. Vor allem mit dieser Fankultur, der ihr da immer auf die... Der ist geil.
Der ist geil, ja?
Ja, Mann.
Weil ich dachte, das ist so eine Schmonzette. Und
dann, rollt sie weg und die so, nein, ich muss noch mal. Und dann rennt sie aus dem Flugzeug in seinen Arm. Nein, er versucht sie doch zu beschützen. Und er ist vor allem auch so ein Bodyguard, dem man das nicht ansieht und der so Ansagen machen will. Und sie ist so ein Star und glaubt sich drüber hinwegzusetzen und hat seine alten Bodyguards den erstmal klar gemacht. Ja. Es gibt so eine geile Szene, wo er sie beschützt, rausholt.
Hier auf
mit einem Flammenwerfer noch, weil einen weghaut. So, sie holt sie aus so einer Gruppe raus.
Da am Ende.
Und der andere Bodyguard weiß gar nicht Bescheid. Und der wird auch alleine gelassen und der verfrachtet sie ins Auto hin zu so einer Hütte. Ja. Und er sitzt dann so abends da und der andere Bodyguard kommt stinktsauer rein, sagt so, du bist hier der Neue und so, will ihm eigentlich aufs Maul hauen. Doppelt so groß, doppelt so breit. Und Kevin Costner weicht einfach aus, gibt dem ein, zwei Kicks, landet auf den Boden, setzt seinen Stuhl auf seinen Hals, setzt sich um und schält seinen Apfel und macht ihm klar Diggi. So läuft es jetzt hier. Mega, warte, jetzt bin ich dran. Wenn wir über die Zeit drehen, Aerosmith. Armageddon.
Cause I miss you, baby. I don't wanna miss a thing.
Martin ist da hinten auch richtig, der er ist gerade richtig drin. I don't wanna close my eyes. Ja. Ist einfach super.
Ja, der lief auch bei uns im Abitur rauf.
Das hat ja voll mit MTV
runter.
Auch gematcht. Ja. Ne? Also das ist ja auch die Hochzeit von MTV.
Ja, ja. Darf und dieses noch? Musikvideo mit Liv Taylor. Ich war verliebt in Liv Taylor bis über beide Ohren. Und diesen Film hat ihn im Kino ja damals gesehen, fand ihn eher so mittelmäßig, war damals schon Filmkritiker, nur dass ich noch nicht davon wusste und die Welt das auch nicht wusste, aber habe damals schon nur so 3-Sterne-Wertungen vergeben für Filme, weil ich für die Schülerzeitung geschrieben habe.
Ich weiß.
Ja,
aber es ist mega. Armageddon.
Ja.
Darf ich weiter oder machst du?
Nee, gerne, mach.
Also ein Song muss man nennen, da kommst du, egal wie dein Geschmack ist, nicht drumherum. Ich glaube, der war 1,5 Jahre auf Platz 1 der Charts. So. Na, was hat hier 60, 70 Wochen, glaube ich, auf Platz 1 der Charts gehabt?
Céline Dion.
Richtig.
Ja, ja.
Titanic. Ja, My Heart Will Go On. Das
ja,
war wirklich,
ja.
Das können wir auch jetzt hier nicht ansingen, aber das muss man mitnehmen. Es ist unbestritten, dass das die Massen, und zwar weltweit, ein Phänomen war. Und damals ja auch der Song zum erfolgreichsten Film aller Zeiten.
Ja.
Ja, zu seiner Zeit.
Den Song würde ich jetzt nicht mehr hören wollen, aber ich muss sagen, der Soundtrack von James Horner, der ja auch den Song geschrieben hat mit Celine Dion zusammen, der ist fantastisch. Aber wenn wir so über diese Form von Filmsongs reden, ich mochte später dann auch was, das war nicht Enya, sondern der dritte Herr der Ringe Film, das ist Annie Lennox. Annie Lennox hat diesen da hat sie auch einen Oscar für gewonnen. Wie hieß denn der?
Okay, weiß ich nicht.
Das war aus Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs.
Ja, ja. Aber war nicht Enya, das habe ich mit Gina gesagt, in Die zwei Türme, Only Time, was dann später tatsächlich auch wegen 9/11. Das Lied von 9/11 wurde, war
Enya,
das nicht?
Ich rede nicht von Enya. Enya.
Ja, aber ohne, also zusätzlich.
Nee, Enya war gar nicht in Herr der Ringe.
Gar nicht im zweiten?
Nee. Okay. Nee. Guck mal nach. Ich hatte vorher auch überlegt, wo war Enya drin? Weil ich hatte nämlich Vangelis im Kopf. Vangelis hatte ich vorher ja schon angesprochen. Das war
May It Be. Bei Dings und ich habe damit, also Enya May It Be ist in...
Nee, Annie Lennox, oder?
Nee, das ist Annie Lennox. Okay, warte.
Wie hieß denn der Song von Annie Lennox?
Enya war mit May It Be im zweiten Teil, wollte ich sagen.
Ah.
Into the West?
Into the West.
Könnte das sein?
Into the West, ja. Vangelis, da gibt es diesen...
Das war Henry Maskes Einlaufsong später.
Ja. Und das viele nicht wissen, das ist ein Filmsoundtrack gewesen. Und zwar von Conquest of Paradise 1492, der mit Gérard Depardieu von Ridley Scott, der
Christopher Columbus.
Genau. Und dann gibt es noch den Chariots of Fire. Der heißt, wie heißt denn der im Deutschen, der Film? Guck mal nach, gib mal Chariots of Fire ein. Das ist so ein Sportlerfilm. Und da gibt's diese eine, das ist auch so einer der bekanntesten Songs, die man kennt.
Die Stunde des Siegers.
Die Stunde des Siegers. wo Vangelis sich so weltbekannt gemacht hat, der ja dann auch, glaube ich, die Blade Runner Musik mit Ridley Scott gemacht hat.
Aber jetzt bist du ja doch bei ein bisschen klassischeren
Klang. Ja, aber das sind, das sind aber beides Sachen gewesen, die in die Charts gegangen sind. Auch sowas wie zum Beispiel U96. Kennst du noch hier das Boot? Nö. Das ist natürlich nur ein Remix von der Musik von Klaus Badelt gewesen.
Das ist jetzt aber gut angeklungen.
Das Boot.
Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber da muss ich immer sagen, ich glaube ganz oft, ich sage immer, das ist mein Song auf der Beerdigung, Now We Are Free, Gladiator.
Oh ja.
Gladiator ist schon groß, wo auch so, das ist, würde ich mal so ein bisschen.
Lisa Gerard hat das ja gesungen.
Ganz kurz, Top Gun.
Nee.
Take My Breath Away?
Nee.
Take My Breath Away.
Jawohl, jetzt wo du den ansingst, kann ich dann doch nicht widerstehen. Ja, stimmt.
Weil der ist doch ein Beispiel dafür,
Danger
dass
Zone
du gar nicht mehr an Top Gun denkst bei dem Film.
Ja.
Da hat sich der Song noch entkoppelt.
So war das doch auch neulich, wo wir Butch Cassidy und Sundance Kid gesehen haben. Dieser
Raindrops keep falling on my head.
Ich pfeife mal kurz was.
Ja, Linus Brian, wie sie am Kreuz hängen.
Always look
in 15 Minuten geschrieben auf dem Hotelzimmer, sagen sie immer. Ja, ja.
Ja, das ist ein Klassiker.
Love's a piece of shit, if you look at it.
Ja. Und das ist so einer dieser, wo du auch merkst, so, es können auch so diese Comedy-Songs total zu Hits werden.
Ein Song ist ganz komisch, also auch tragisch und eigentlich so früh. Ich glaube, du wirst sagen, nicht meins. Aber Fast and Furious 7.
Ja.
Never See, also dieses See You Again ist aufgrund von Paul Walker auch über 1 Milliarde Klicks.
Wiz Khalifa und irgendwer.
Ja.
Das ist, glaube ich, das erfolgreichste YouTube-Video mal eine Zeit lang gewesen, weil es endlos weggeklickt wurde. Ich muss sagen, der Song ist gut.
Nur geschlagen von Baby Shark meistens.
Aber leider ist es halt dann leider so, ne, wie immer mit solchen Sachen, die werden dann todesmäßig eingesetzt. Und dann hast du jedes dritte Instagram-Reel ist damit unterlegt und dann.
Du hast natürlich auch wie Let's Talk About Bruno oder Let It Go, Eiskönige. Ne? Das sind dann um sich nochmal so eigene Hypes. Ich habe, man muss das James Bond Franchise muss man, glaube ich, da auch mal rausnehmen. Sowas wie GoldenEye, Skyfall, No Time to Die.
Was ist denn dein Liebling?
Skyfall. Aber ich wollte bloß sagen, das sind ja viele große Songs, auch Oscar-Preisträger-Songs.
Ja, bei mir ist es, glaube ich, ich mag Live and Let Die total gern und ich mag View with a Kill von Duran Duran. Into the fire.
Ja, stimmt.
To the final kiss.
Was habe ich noch? Muss man nicht Footloose auch?
Ja,
so
Footloose. Das ist auch ein geiler Song, ja.
Ja, Grease auch, ne? This car could be automatic, systematic, hydrom, white grease, lightning, da.
Die Leute werden uns hassen für Samen, diese Folge, dass wir eben.
Ach, I don't care. Folge 292.
Ein Song muss ich unbedingt nennen, denn das war lange Zeit der absolute, war ja mein Lieblingsfilm früher und es ist der Lieblingssong gewesen.
Warum liegt hier Stroh, der Song?
Nee. Boah, ich glaube, der Typ heißt Jamal oder so. Kennt keiner mehr, aber den Song wirst du noch kennen. Never ending story.
Unendliche Geschichte. Oder?
Ja, unendliche Geschichte. Genau. Ich habe den geliebt. Es ist so ein geiles Teil.
Es ist doch so wegen Stranger Things wieder richtig groß geworden. Es gibt doch den ganzen Umschnitt in der Ende der dritten Staffel, wo der komplett Never Ending Story drüber läuft und sie da das Rätsel lösen. Der hat doch ein richtiges Revival bekommen. Was mit Man in Black?
Nee, ich habe ja noch nicht dieses Video gemacht, ne?
Und ja, wir haben jetzt mal drüber gedacht, aber ich meine, Man in Black
Wild
war
West,
wirklich
Man in Black.
Ja, aber Man in Black war noch cooler, so. So, come to me, do. Dann ist Wild Wild West dann so, jetzt krieg ich's nicht hin.
Du
jetzt,
Wild
so,
Wild West, du hast gerade den falschen Song.
Aber Man in Black hatte ich ja immer.
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe noch, den wirst du nicht kennen, aber es war so ein ganz mieser, ja, es war einer von diesen Filmen, die so in dieser Zeit gekommen sind, wo so Musicals gemacht wurden, wie Saturday Night Fever. Xanadu hieß der.
Xanadu.
Das wird verwechselt. Alle denken immer, es wäre von ABBA der Song, weil der klingt auch so, aber er ist von Electric Light Orchestra und ich liebe das Electric Light Orchestra und der ist so diese Xanadu,
Xanadu.
Das ist das Schloss von Citizen Kane.
Citizen Kane, ne?
Genau, das hieß, genau. Und darauf basiert das und es gab einen Film, der so hieß und der gilt als einer der schlechtesten Filme. Ich habe den hier mal vorgestellt, weil die Goldene Himbeere wurde gegründet, weil der Macher der Goldenen Himbeere Xanadu im Kino gesehen hat und gesagt hat, es muss doch einen Preis für solche Filme geben, die so mies sind wie Xanadu.
Ja,
deswegen kann man sich den gut merken, wie ich finde. Und der Song ist mega gut. Denken nur mal alle, der wäre von ABBA.
Man könnte noch 8 Mile.
Ja.
Ja.
Wie hieß denn der nochmal? Lose Yourself. Ja. Der ist, also das ist ein zeitloser Klassiker. Ich bin jetzt ja nicht so der Hip-Hop-Hörer, aber ich mag Eminem sehr, auch wenn ich von ihm nur spezielle Songs mag. Aber Lose Yourself ist, glaube ich, sein kommerziell oder der Song, der auch so Leute wie mich, die mit Hip-Hop nichts anfangen können, erreicht, den finde ich.
Hast du einen Oscar für auch gekriegt?
Ja, zu Recht, ja, wie ich finde.
Muss man.
Ich habe noch Ghostbusters von Ray Parker Jr.
Das ist klar.
Genau. Dann habe ich noch Purple Rain von Prince.
Purple
ich liebe es, einer meiner absoluten
Purple
Lieblings.
Rain.
Und dieses Solo
am wanna see you dancing in the purple rain. Ja. Großartig, aber zu welchem Film ist das so?
Purple Rain.
Scheiße, das war jetzt richtig dumme Frage, ne?
Nee, kann passieren. Purple Rain hat er ja selber geschrieben und ich glaube, hat er den auch selber inszeniert. Und ich glaube, er hat einen Oscar für den Song bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Oder war nominiert zumindest.
Ich habe jetzt noch eine Sache, du wirst sagen, erzählt nicht, aber ich mag es richtig gerne. Von Ennio Morricone die Musik, dieses dim, 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 dim.
Ich dachte, du meinst Ecstasy of Gold.
Mein Name ist Nobody.
Ja.
Diese beiden Terence Hill Filme, das war so lange mein Klingelton.
Ja, wenn man sowas wie Evangelis gelten lässt, dann gilt
ja,
das auch.
Ja, aber auch noch. Man hätte noch hier, klar, die großen Klassiker. Ne, klar, wenn jetzt so Schindlers Liste Musik kommt, bin ich sofort in der Stimmung drin. Oder bei Jurassic Park, aber das meinen wir ja nicht.
Nee.
Für diese Kategorie.
Ich meine, ich habe noch einen letzten und zwar...
Ja?
Moon River, da, 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 da. Frühstück bei Tiffany, gesungen von Audrey Hepburn. So ein schöner Song.
To drift,
da, 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 da. Und damit entlassen wir euch.
Wobei, ich möchte jetzt einmal noch eine kleine Mini-Lanze für Bully Herbig brechen mit...
Warte, was? Was zeigt
das
da hoch?
Das ist Jackie Brown.
Ja, ey, wir haben gar keinen Tarantino.
Pulp Fiction.
Jackie Brown fängt an mit, wie heißt denn der? 110th Street. Ich habe den Soundtrack von Jackie Brown auf dem
Fiction, Jack Rabbit Slim, it was a teenage work.
Ich finde den von Kill Bill auch mega gut, weil selbst so Sachen wie... ist ja auch Musik, die ja, als ja, Stimmungselement.
Hierbei auch Musik wollte ich jetzt Michael Bulli, habe ich Mini-Credit geben für You Can Call It Perforator for Your Super. Siehst du, Martin sagt doch gleich Daumen hoch. Leute kennen seit 20 Jahren dieses den Song aus der Super Perforator Werbung. You Can Call It Perforator for Your.
Ja,
das war eine schöne Rubrik, hat mir Spaß gemacht.
Ja, mehr singen, wenn
nach
ihr möchtet. 232
Folgen hat es endlich mal Spaß gemacht. So,
hoffentlich
dann,
auch für
wir
euch.
Wollten auch heute den Letterboxd-Account von jemandem roasten, aber wir müssen weiter ins Kino. Es hat schon wieder gedauert.
Genau, wir gucken jetzt House of Dynamite und was? Black Phone 2.
Ja, gucken wir jetzt.
Hintereinander.
Bis nächste Woche, macht's gut.
Bis dann, tschüss.